Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Magnuskirchen und Geretsried, wo viele der Instrumente gebaut werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Geretsried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Man kann ganz einfach telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen. Das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besuche.
Wir sind on air in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Querdenkern aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik.
Ja, ich möchte euch, bevor es gleich wirklich losgeht, noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle gut angefangen, trotz der Corona-Krise. Und freue mich, euch dieses Jahr wieder begrüßen zu dürfen beim Podcast hier. Es sind ganz viele tolle Gäste dabei. Ich habe zwischenzeitlich natürlich auch schon aufgenommen, aber die Liste ist auf jeden Fall sehr voll. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Themen. Es wird auch ein, zwei spannende neue Rubriken eventuell geben. Da arbeite ich gerade dran. In dieser Folge gab es leider einen kleinen technischen Mangel bei der Aufnahme. Wir haben jetzt probiert, das so zu machen, dass es gut hörbar ist, weil ich euch die Folge nicht vorenthalten wollte, weil die Dynamik sehr gut ist. Und ja, bitte verzeiht die etwas schlechtere Klangqualität. Die nächsten Folgen werden wieder besser. Viel Spaß.
Bei meinem heutigen Gast muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage. Sie wird mir nicht nur genau zuhören, sondern auch dabei tief in die Augen schauen. Sie hat Metallblasinstrumentenmacherin gelernt, spielt aber neben Posaune noch Querflöte und Klavier. Mittlerweile hat sie sich etwas umorientiert und will jetzt nicht mehr die Instrumente besser machen, sondern dem Musiker dahinter helfen. Sie ist Mentalcoach und hat sich dabei auch noch auf Mimikresonanzen spezialisiert. Was das ist, werden wir sicherlich klären. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Mona Köpp.
Ja, hallo, freue mich, dass du da bist.
Gleich die erste Frage. Was war das letzte Musikstück, was du dir bewusst angehört hast?
Ui, das ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich heute im Zuge meines Adventskalenders. Da war nämlich die Ressource Ehrfurcht dran. Und mein absolutes Ehrfurcht-Lieblingsstück ist hier Sakrileg von Hans Zimmer.
Oh!
Und das habe ich mir heute tatsächlich als letztes angehört.
Schönes Stück.
Ja.
Sehr, sehr schönes Stück. Habe ich vor ein paar Jahren mal in einem Weihnachtskonzert für eine kleinere Besetzung arrangiert. Tolles Stück. Mhm. Sehr viel Atmosphäre und so. Mhm. Muss man
sehr.
Echt
für mich ehrfürchtig und Gänsehaut jedes Mal.
Ja. Habe mich aber lange nicht an das Stück getraut, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe lange gedacht, das funktioniert nur mit Film. Mhm. Weil das ja am Schluss eigentlich kommt, wenn er dann diese Rosenlinie langläuft. Mhm. Und aber dann irgendwann eine Brassband-Aufnahme gehört und dann habe ich mir gedacht, nee, das geht schon irgendwie. Man muss das irgendwie halt kontinuierlich steigern.
Genau, dann, und das dann, ist, glaube ich, dieser...
Genau. Ja. Und das war auch das Schwerste, tatsächlich mit dem Orchester diese permanente Steigerung aufzubauen. Ja, aber tolles Stück, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja gesagt, du hast Metallblasinstrumentenmacherin gelernt. Ich finde das Wort übrigens extrem schwer auszusprechen. Wie kam Musik in dein Leben und wann kam die Entscheidung, das zu tun?
Also Musik in mein Leben kam schon recht früh, einfach weil ich mein Stiefopa Organist war. Mhm. Und von der Orff-Gruppe in der Schule, dann mit 9 Jahren Klavier angefangen. Und dann irgendwann mit 13 war das Querflöte. Angefangen zu lernen im ganz klassischen Musikverein. Mhm. Ja, und also, dass ich Instrumentenmacher lerne, das war jetzt irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ne? Also es war eher ein Zufall.
Ist auch vielleicht, wenn ich jetzt, also ich setze mich jetzt vielleicht in Nesseln, aber ist auch für eine Frau eher ungewöhnlich,
ja,
oder?
Ja, total. Also, ich
also
war
jetzt mittlerweile glaube ich nicht mehr so.
Naja, mittlerweile ist es umgekehrt schon fast. Also nicht ungewöhnlich für einen Jungen oder sowas, aber mittlerweile ist das komplett ausgeglichen bis hin zu... Frauen, also Mädchen, Überhang sogar. Aber damals, ich bin ja auch, ne, damals, 1990 war das jetzt gewesen, war das tatsächlich sehr exotisch für ein Mädchen. Aber das war jetzt nicht der Grund, weil ich unbedingt einen Männerberuf wollte. Es war, und das war auch der Zeitungsartikel, den ich damals gelesen habe. Eigentlich wollte ich nämlich zur Polizei.
Okay.
Und ich war ja damals halt 15 erst, ne? Also ich hatte einen Realschulabschluss mit 16 und das war klar, also da muss jetzt irgendwo eine Ausbildung her. Beziehungsweise, ja, und da war die Polizei, also ich wollte unbedingt zur Polizei, das war so das, was ich unbedingt machen wollte. Und habe tatsächlich auch die Aufnahmeprüfung da bestanden. Aber dadurch, dass ich noch so jung war mit 15, haben die halt von den Plätzen her, zumindest haben sie mir das so gesagt, eher die mit 18 genommen und sowas, die Älteren.
Ja gut, 15 für Polizei ist auch
nicht. Na gut, ich wäre 16 gewesen.
Ja, aber
also so, aber mit 15 war die Aufnahmeprüfung. Ja, zumindest in Rheinland-Pfalz waren dann einfach keine Plätze da. Und in Hessen hätte es geklappt, aber da war irgendwie die Familienzustimmung dann doch nicht so, dass ich als 15- oder 16-Jährige nach Frankfurt gehe. Und ja, dann hatte ich erstmal nichts und dann war das wirklich so ein bisschen Zufall. Ich habe dann damals eine Zeitschrift abonniert gehabt, die hieß die Mädchen. Kennst du das?
Ja, das sagt mir was.
Also irgendwie so Bravo, Mädchen.
Ja.
Und da war dann ein Artikel tatsächlich Mädchen in Männerberufen.
Okay.
Wobei, also wie gesagt, ich habe da, das war jetzt nicht irgendwie, oh, das muss ich unbedingt machen. Und dann war halt eben dieser Beruf vorgestellt. Und
Metallblasinstrumentenmacherin. In der Mädchen?
Mhm.
Okay.
Genau.
Das ist ja.
Und andere Berufe noch, ne? Aber
ja,
halt Metallblasinstrumentenmacherin.
Okay.
So, und irgendwo, keine Ahnung, wo gab es halt eine, die das dann halt wohl mal gemacht hat in irgendeinem Betrieb. Und mein damaliger Freund hat Posaune gespielt und war in einem, also Orchester tätig, gesagt, dem habe ich das also gezeigt, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und er hat gesagt, hier, das wäre doch irgendwie, fände ich jetzt irgendwie ganz lässig, ne? Und dann hat er gesagt, du, ich kenne jemanden, der ist das. Der spielt bei uns im Verein, den frage ich mal. Ja, und das war dann es war alles freitags gewesen und freitags abends nach der Musikstunde hat er mich noch angerufen. Und hat gemeint, du, ich habe mit ihm gesprochen, kannst du am Montag kommen, kannst du einen Aufnahmetest machen. Und das war dann halt Musik Alexander in Mainz, ja.
Echt? Okay.
Ja, ja, bin ich montags total unvorbereitet und überhaupt nichts, also total naiv, kann man sagen, dahin. Und habe dann da diese Aufnahmeprüfung gemacht und hatte dann an diesem Tag noch gesagt, dass ich da dann die Lehrstelle habe.
Ja, cool.
Ja, so eigentlich ungefähr war das. Und im August, also es war, glaube ich, im März, ja, und im August habe ich da angefangen und da war ich die zweite seit 200 Jahren. Also da war noch ein Mädchen ein Jahr vor mir und die kam tatsächlich aber auch schon, die hat vorher, was hat die gemacht, Goldschmiedin hat die irgendwie angefangen, ist aber dann gewechselt zum Instrumentenbau.
Okay.
Hat es aber dann auch gar nicht weitergemacht. Ja, und ich bin dann so reingerutscht und plötzlich hat es geklappt und ja, es war aber nicht unanstrengend, das kann ich dazu sagen. Also,
das glaube ich.
Ja, es ist schon, es war schon eine Challenge, ja.
Okay.
Genau, und dann bin ich dann da, ja, habe da meine Ausbildung gemacht und war dann da bis 2002, also 12 Jahre.
Mhm.
Ja, habe Hörner gebaut. Also ich bin hier beim Alexander im Hornbau gewesen. Ja.
Also ich habe gelesen, weil du sagst 2002, dass du seit 2010 aber als Mentalcoach dann.
Ja, genau. Also ich habe dann 2002 aufgehört aus verschiedenen Gründen. Also eigentlich habe ich tatsächlich schon recht schnell gemerkt, dass das nicht mein Beruf ist für alle Ewigkeit.
Okay.
Ich war handwerklich, glaube ich, ziemlich gut. Aber ich finde so damals habe ich das so gedacht, ja. Aber so das letzte Fünkchen in der Theorie hat mir einfach immer irgendwie gefühlt.
Ja.
Ne, so, also das Brennen, das innerliche Brennen.
So das noch rauszufinden, warum die Schwingung nicht so funktioniert.
Ja, genau,
und sowas.
Ne,
das
ist mir, glaube ich, grundsätzlich mein Leben verwehrt, weil Mathe und Physik jetzt nicht unbedingt so meine Stärke ist. Und das braucht man natürlich für den Job
ja, ich glaube.
Zumindest was das Theoretische anbetrifft. Aber ja, ich war halt einfach gut im Handwerk. Das hat mich über vieles gerettet. Und ich habe mir in der Lehre selbst, warum auch immer, ging's mit Physik und Mathe. Ich habe, wie gesagt, ich war ja dann auch Landessiegerin gewesen und zweite Bundessiegerin. Also ich habe mich da irgendwie, Ich weiß auch nicht. Also heute, ich kann das auch heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum es da geklappt hat. Aber es war immer so das Gefühl, dass da noch was fehlt. Und,
ist das vielleicht eine Selbstwahrnehmung gewesen?
Ja, das mag es sein. Also so im Nachhinein.
Weil die anderen haben ja von außen bestätigt, dass es gut ist.
Ja, schon. Aber also selbst mir hat es, aber du kennst es ja vielleicht, oder? Man ist in irgendwas gut und trotzdem brennt man nicht bis zum Ende damit irgendwie so, ne?
Ja, ja.
Und dieses Gefühl hatte ich, dass es halt eben gut ist und es liegt mir, ganz klar, aber es, es flackert nicht so wirklich durch, ne? Und dann habe ich dann 2002 aufgehört, habe dann mich ein paar anderen Sachen ausprobiert und war dann auch tatsächlich schon mal beim Dirk, ich weiß nicht, ob du den kennst, Dirk Horn in Trommersheim, habe da noch so ein bisschen, immer mal wieder so ein bisschen, also es war eher so ein bisschen aushilfemäßig dann gearbeitet und und irgendwann, weiß ich nicht, ich bin auch so ein spontaner Mensch, der irgendwie Impulsen folgt und meinem Gefühl folgt und und irgendwann hatte eine Freundin von mir gesagt, hey, ich mache jetzt irgendwie die Heilpraktiker-Ausbildung für Psychotherapie und dachte ich so, boah, das klingt aber cool, ne? Und da war ich irgendwie sofort, ich weiß nicht, hatte keine Ahnung, was es ist, aber irgendwie dachte ich so, ja, das ist irgendwie was, das interessiert mich eh schon lange, ne? So in diese Richtung.
Okay.
So, also der Mensch an sich,
ja,
ne? So das. Und dann habe ich tatsächlich auch naiv wie mit 15 mich einfach irgendwo angemeldet und habe gesagt, so, das mache ich jetzt. Es war 2006. Mittlerweile und habe mein zweites Kind gekriegt und da dachte ich, okay, diese Chance nutze ich jetzt und fang diese Ausbildung einfach an. Und das hat dann bis 2010 jetzt dann nochmal gedauert, bis ich dann meine Prüfung und was auch immer alles da gemacht habe und Therapieausbildung und was auch immer alles noch dazu kam. Und seit 2010 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen mit meiner Praxis. Aber erstmal gar nicht mit Musikern, sondern erst, immer schon sagt, ein Bauchladen, also irgendwie eher so, also ich war total angefixt, ne, also dieses Thema Psyche und ich sag jetzt mal, in der Psychotherapie ist ja dann noch mehr Störungsbilder und sowas, ne? Das hat mich total, also es hört jetzt ein bisschen blöd an, ne, aber da war ich total angefixt.
Nee, aber ich kann das verstehen, weil also ich finde das auch ein spannendes Feld, also gerade so, ich habe ja jeden Tag mit Schülern zu tun und ich weiß ja, dass viele Schüler auch, ich nenne es jetzt mal Problemschüler, nicht einfach so agieren, weil sie bösartig sind. Da ist ja immer irgendwas dahinter, warum die jetzt so sind oder welche Bedürfnisse sie brauchen und so. Und sie können es halt vielleicht nicht so zeigen. Deswegen, also ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das ein total spannendes Feld ist. Also
absolut. Und ich habe das gar nicht jetzt irgendwie. Ja klar, bei der Amtsarztprüfung musst du irgendwie, zumindest wenn du so aus einem ganz anderen Bereich kommst, musst du dann schon also ein Thema vorgeben, warum will ich das denn auch machen? Also welche Richtung soll es denn ungefähr geben? Zumindest irgendwo so eine Absicht, so ein Konzept vorlegen. Und da dachte ich, naja, komm, ich bin Instrumentenmacher, dann sage ich halt, ich will mit Musikern arbeiten.
Ach, das war, daher kommt das. Ich dachte, das war irgendwie so schon klar, irgendwie so, okay.
Ja, so ein bisschen schon. Also ich fand, das war schon so, wo ich gedacht habe, okay, was machst du, wie auch immer. Und das habe ich aber dann wieder so verworfen. Also das ist ja auch so ein schleichender Prozess. Und ich war so angefixt von so ganz wilden Störungsbildern, ja, dass ich, Ängsten und was auch immer alles, dass ich diese Musiker dann irgendwie ganz, also diese Idee mit den Musikern auch dann schon wieder weggedrängt habe, weil ich gedacht habe, ich nur Musiker oder sowas. Nee, ich hätte gerne alles. Und da wurde ich aber schnell eines Besseren belehrt, weil alles geht halt eben nicht. Und gerade wenn du irgendwie frei arbeitest, dann merkst du schnell, dass du halt, dass dann halt einfach keiner kommt oder nicht viele.
Ja, ja.
Da musst du dich schon irgendwie abheben, durchsetzen. Und und irgendwann hat dann jemand Schlaues zu mir gesagt, naja, du musst dich schon irgendwie spezialisieren, damit es irgendwas wird mit deiner Praxis hier und so. Ja, denke ich, ja. Aber was soll denn ich mich spezialisieren, so ungefähr? Und dann habe ich mich dann so, das war draußen im Garten, ich weiß das noch, dann habe ich mich so umgeschaut, wen könnte ich nehmen, ne, so ungefähr? Welche Gruppe oder was ist meine Spezialisierung? Ja, dann gucke ich so und dann, weißt du, ich habe ja draußen im Garten, oder wir haben draußen im Garten so einen Trompetenbaum, kennst du das?
Ja.
Dieses Teil. Und da habe ich auch überall Trompeten drin hängen, tatsächliche Trompeten.
Echt, okay.
Und ja, dann habe ich meinen Zunftstein da stehen und überall stehen irgendwelche Sachen rum, also was mit Musik zu tun hat. Ne? Und dann gucke ich mich so und denke, ja, okay, also dann, ich glaube, das war wie so eine Vision. Dachte ich so, okay, Musiker, dann gehe ich da jetzt wieder drauf zurück. Und dann war das wie so ein Film, der in mir ablief und ich merkte so richtig, wie, als ob man so zündet, ne? Also als ob man so irgendwas anzündet, ne? Und ich merkte dieses warme Gefühl und dieses Feuer aufsteigen schon fast und dann dachte ich so, okay, ja, das ist es.
Ja, aber dann hat sich die Reise ja auch gelohnt. So Instrumente bauen, sich mit Musikern auseinandersetzen, die Bedürfnisse der Musiker ja dann auch mal kennenlernen.
Absolut.
Welche Gedankengänge da überhaupt dahinter sind. Und dann irgendwie jetzt auf die Schiene und dann merken, okay, das ist es tatsächlich. Also
es ist halt eine wahnsinnig schöne Synergie, ne? Also, also das Instrument zu kennen und auch den Musiker zu kennen.
Ja, ja.
Also es ist ein das gehört ja zusammen. Ne? Also und die Tatsache, dass nur das Instrument zu können, ist es halt eben nicht. Ne? Also auch selbst, also ich will ja jetzt nicht voll weggreifen oder sowas, irgendeine andere Frage oder sowas, aber das ist ja das, was es ausmacht, dass man halt sich selbst auch irgendwie klar hat. Und wir sind ja eigentlich das Instrument.
Ja, das habe ich.
Und uneigentlich auch.
Ja, also das war mir im Studium relativ schnell klar. Wenn du dann so in so diesen dunklen Übelkämmerchen sitzt, würde ich meistens kein Fenster haben oder nur so ein kleines. Und dir ist irgendwie relativ, oder mir war relativ schnell klar, wenn es nicht funktioniert, ich bin jetzt das Problem in dem Fall. Oder die Hürde. Nee, nicht das Instrument. Da kann ich noch so viel 1.000 Euro ausgeben. Das hilft ja nichts. Und das heißt, was ich immer wieder feststelle, ist, glaube ich, im Amateurbereich noch nicht immer überall angekommen.
Also ich glaube auch, dass das im Profibereich noch nicht überall angekommen ist, weil es eben nicht gelehrt wird. Ja, das ist ja der große, das hätte ich vorher nicht gedacht, dass es wirklich so ein Tabuthema immer noch ist.
Also, das ist auf jeden Fall.
Genau. Also, dass man das braucht, ne, aber dass es jetzt so gelebt wird oder ausgelebt wird, Mentaltraining als Thema, wie das im Sport zum Beispiel ganz normal ist, das ist, nee. Also da können wir sagen, da sind wir noch Meilen
weit entfernt. Also Mentaltraining oder Coach hat sich auch im Studium nicht. Also das Einzige, wo ich dann tatsächlich auch selbst reflektierend mit mir umgegangen bin, war dann Alexander Technik, das hatten wir dann. Und das hat mir ganz gut getan. Das mache ich auch tatsächlich. Ich habe immer noch meine gleiche Alexander-Technik-Lehrerin in Würzburg. Ich fahre da nicht mehr so oft hin, aber weil mir das einfach gut tut, da Hilfestellung zu bekommen, nochmal anders auf mich selber zu blicken. Aber tatsächlich so mentale Sachen, die sonst irgendwie stattfinden, haben zu meiner Zeit im Studium auch keinen Platz gehabt.
Und das ist auch nach wie vor noch so, bis auf sicherlich Ausnahmen.
Ja.
Und da war ich, und da habe ich dann da mich dann komplett drauf, das war auch recht schnell, also ich sage jetzt mal, das war 2011, 2012, so irgendwo diesen Bereich, wo es recht schnell klar war, okay, das ist mein Fokus und da geht's hin und das klingt recht klar, war es auch, aber der Weg ist schon steinig, das kann man so sagen, also der ist, es ist eine kleine Nische. Eine kleine tiefe Nische.
Erzählst du dem, der einen Blasmusik-Podcast macht, dass es auch eine kleine Nische ist.
Ja, aber die gilt es zu erobern, sage ich dir. Und es wäre auch falsch, wenn ich sage, ich müsste nicht hier und da missionieren, ne, was das Thema anbetrifft.
Ja, also, mit Sicherheit.
Also ich hoffe einfach, dass es in 10, 20 Jahren ganz normal ist. Ne? Das ist so meine Vision. Das ist, ich habe einige Visionen übrigens. Also das ist zum Beispiel eine meiner Visionen,
dass eben Mentaltraining
total als normales Fach angesehen wird auf der Hochschule. Und also das ist so, das sehe ich so ganz hinten.
Ja. Also ich denke mir das aber auch tatsächlich, nicht nur aus Musikersicht, sondern tatsächlich auch aus Lehrersicht, der an der Schule ist. Ich glaube, es würde mir auch helfen, solche Dinge zu können in Bezug auf Schülern.
Und, absolut.
Und vor allen Dingen, dass es auch in der Schule überhaupt den Raum und Platz dafür gibt, dass ich mich mit einem Schüler oder mit mir einfach mal wirklich auseinandersetze und da anfange, wo das Problem ist. Es ist ja nicht immer, weil sie es nicht verstehen, das sind ja ganz andere Probleme. Also Ganz einfaches Beispiel. Ich hatte vor, oh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 2 Monaten hatte ich noch eine D-Prüfung abzunehmen. Mhm. Und mir war relativ schnell klar, das wird nicht funktionieren. Also sie wird in dem Moment gerade nicht besser spielen, weil sie Dinge erzählt hat mit, ja, aber ich muss ja meinem Vater beweisen und der glaubt da gar nicht dran, weil ich bin ja noch zu jung und so. Und da war mir klar, okay, mir langt gerade diese halbe Stunde gar nicht, dieses Problem zu lösen. Ja. Und da geht es auch nicht darum, zu sagen, ja, spiel mal hier musikalischer oder du musst mit mir Luft spielen. Das ist ein ganz anderes Problem zu lösen. Und das ist, stelle ich immer wieder fest, dass es viel mehr wird. Hm. Oder ich nehme es mehr wahr, das weiß ich nicht.
Ich glaube, du nimmst es mehr wahr.
Mhm. Dass solche Dinge einfach im Raum stehen und das mit Sicherheit auch in Schule. Also so Dinge wie, das kann ich nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Das sind ja auch Dinge, die wahrscheinlich auch von daheim irgendwie, und wenn es nur unbewusst ist, in den Kopf gesetzt
werden. Absolut, das sind Glaubenssätze, die dysfunktional sind, also ja. Die Emotionen, die wir damit verknüpfen und die blockieren.
Ja.
Also da setzt auch meine Arbeit an, grundsätzlich. Mhm. Also Mentaltraining, also...
Das wäre jetzt eben die nächste Frage gewesen.
Frag mich, ich gucke dich an und denke so, greif ich dir jetzt
in die Nein, du darfst mir sogar viel vorgreifen. Alles gut,
bitte frag
wir
mich
müssen
mal.
Uns an den Plan gar nicht Plan. Halten. Ja, aber doch, wir müssen doch. An den Plan gar nicht halten. Ich bin da sehr flexibel. Das ist nur, wenn alle Stricke reißen.
Ah, okay, da hast du die Fragen schon vorbereitet.
Ja, nee, aber das wäre ja meine Frage auch gewesen. Was macht, also vor allen Dingen für den Zuhörer draußen, was macht ein Mentalcoach? Und ja.
Also Mentalcoach oder Mentaltrainer, also ich nenne es Mentaltraining, weil es für mich eben ein Training ist und nicht nur Coaching.
Was ist der Unterschied?
Naja, Coaching ist, also Training ist es deswegen für mich, weil das für mich, also verschiedene Gründe. Also einmal ist Mentalcoaching nicht unbedingt so geläufig in diesem ganzen Bereich. Also wenn ich sage, ich mache Mentaltraining, dann wird es eher so angenommen. So, das ist das Erste. Und dann ist Mentaltraining für mich jetzt persönlich, ich bilde ja auch aus. Das heißt, ich trainiere auch. Und eigentlich trainiere ich in diesem Sinne, dass ich jemandem was beibringe. Ja, also die Musiker kriegen auch Techniken an die Hand, die sie halt selbst nutzen können. Und das ist für mich eher ein Training als ein Coaching. Also Coaching ist eher, du kommst, hast ein Ziel und wir verfolgen das. Es ist so ein bisschen Mischmasch. Also ich mag den Begriff Coaching nicht so, vielleicht liegt es auch daran, aber das Mentaltraining ist für mich irgendwie passender, stimmiger.
Aber steht auf deiner Homepage nicht Mentalcoach?
Nee.
Sicher?
Ja.
Dann muss ich nochmal lesen. Ich
dachte, direkt gucken? Schau mal, hier auf meiner Maske steht auch Mentaltraining.
Okay. Ich dachte, da stand in deiner Vita 2010 Mentalcoach. Aber ich glaube dir natürlich,
wenn... Kann das sein, ja? Vielleicht hast du irgendwas, hab ich irgendwas noch nicht geändert oder sowas.
Gucken wir nachher mal.
Ich habe das irgendwann mal tatsächlich, hieß es Mental... Also ich habe ganz verschieden. Also Auftrittscoaching hieß es irgendwann mal und dann Mentalcoaching. Das hat sich so ein bisschen entwickelt auch. Also ich versuche... Es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendeinen wilden Namen nehme, der in diesem ganzen Bereich nicht anerkannt ist. Also zumindest nach meinem Gefühl.
Ja, ja. Ich finde, da gibt es eh ganz viele sperrige Begriffe. So, allein sowas wie vorhin Alexander-Technik, damit kann sich kein Mensch irgendwas vorstellen. Das ist, dass man sich da nicht schon mal auch einen neuen Begriff überlegt hat, ich weiß nicht. Aber,
ach du, es geht ja nicht, letztendlich geht es ja nicht um die Methode oder sowas, die man anwendet, sondern um das Ergebnis, um das Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich mache Mentaltraining, dann ist das eher ein Begriff, als wenn ich sage, ich mache Alexander-Technik oder ich mache dies und das. Ne? Also Methoden gibt es wie Sand am Meer. Ja. Aber wichtig ist ja,
das Ergebnis.
Ich sage immer so schön, wenn der Keller nass ist, dann hätte ich gern jemanden, der sagt, ich mache deinen Keller trocken.
Genau, ja.
Ich will nicht wissen, wie er es macht, ich will einfach nur, dass er es macht.
Richtig.
Genau.
Ja. Wenn du sagst, es gibt viele Methoden und eigentlich ist das, eigentlich zählt ja nur das Ergebnis. Wie finde ich dann den richtigen Menschen und die richtige Methode für mich?
Also erstmal brauchst du, wie findet man jemanden? Also ich denke, du kommst nicht drum herum, dich zu informieren. Genauso, wenn du irgendwo einen Lehrer suchst, für Trompete oder sowas, dann brauchst du das persönliche Gespräch, du brauchst den Kontakt, du brauchst, musst schauen, wie der unterwegs ist, welche Ausbildung er hat, welche Expertise. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also ich sage das immer so schön, wenn du jetzt kommen würdest und würdest sagen, hey, ich bin Fußballer, kannst du mich mal irgendwie coachen in dem Fall oder sowas, ne? Weil ich Angst habe, irgendwie gegen den Ball zu treten. Klar könnte ich das. Aber die Frage ist natürlich immer,
Bist du die Richtige in dem Bereich?
Bin ich die Richtige in dem Bereich? Habe ich tatsächlich einen gewissen Stallgeruch oder irgendwo eine Expertise in diesem Bereich? Habe ich ein Faible für Fußball? Also das heißt ja nicht immer, dass ich für alles genau das auch machen muss oder sowas, aber ich brauche zumindest mal in irgendeiner Art und Weise eine Richtung. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es wichtig ist. Also du könntest jetzt auch, also ich finde jetzt, fände es jetzt auch schräg, wenn du einen Blasmusik-Podcast machst und hast gar nichts mit einer Blasmusik zu tun oder so. Das finde ich irgendwie...
Ja,
das wäre schön. Naja, irgendwie, das ist so...
Ja.
Und so erlebe ich das tatsächlich auch in der Musik, wenn es kommen ja schon immer mal welche, die sagen, ja, sie haben vorher bei dem und dem und das gemacht. Jetzt bei dir fühle ich mich irgendwie voll verstanden. Mhm. Ich muss halt auch nicht nachfragen, ne? Also wenn, gerade in der Musik, wenn dann irgendwas erzählt wird, die Atmung wird flach und dies und das passiert, die Lippen werden trocken, ja, ich kann das nachvollziehen, ich hatte es ja selbst.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da muss ich nicht nachfragen, hey, was meinst du denn jetzt damit, die Lippen werden trocken? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ne? Also ganz wertfrei, ne? Kann ja jeder arbeiten, wie er will, aber das
kann das verstehen.
Das ist für mich, also, glaube ich, ganz wichtiger
Punkt. Wenn ich jetzt Fußballergespräch führen müsste, wäre ich völlig, also einen Fußball-Podcast machen müsste, wäre ich hoffnungslos überfordert, weil Fußball ist so einfach kein Thema in meinem Leben.
Genau.
So. Also ich gucke ja nicht mal, außer zur WM und dann kann ich die Regeln. So, das langt mir auch, um zu wissen, wann ich aufstehen muss zum Jubeln.
Ja, Public Viewing, das kriegen wir hin.
Genau, aber ich kann das gut verstehen. Also das, man muss natürlich den Gegenüber auch verstehen können und nachvollziehen können. Und da hilft ja auch das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Instrumentenbauer. Dass du
ja, das ist schon tatsächlich eine ganz, ganz nette Ergänzung, das muss ich immer wieder feststellen. Aber es ist, also diese Spezialisierung ist halt das, was es halt, finde ich, dann auch ausmacht. Also ich glaube nicht, dass es wirklich viel gibt, die ausschließlich nur das tun. Und also viele sind halt noch Musiker nebenher oder machen noch Lehrer oder dies und das. Aber so rein nur Mentaltraining für Musiker, das ist schon sehr, sehr spezialisiert. Ja, und ich finde das super, weil mein ganzer Fokus läuft dahin. Und in allen Bereichen. Und es erweitert sich, ne, das Gebiet. Das ist ja total super. Also das hat sich ja entwickelt, ne, von 1:1 Mentaltraining bis hin, was ich jetzt mache mit der Ausbildung. Das ist total spannend. Cool. Und dieser Bereich ist groß. Was war eigentlich deine Frage?
Das war meine Frage. Also, okay. Also wie finde ich jemanden und ja.
Ja, genau, wie findest du jemanden? Genau. Also einfach sich informieren.
Ja.
Und anrufen, Gespräch machen, vielleicht ein Facebook irgendwie mal verfolgen oder die Expertisen lesen. Also da gibt es ja auch immer diese, einfach immer mal die Homepage gehen und mal zu so schauen, was derjenige gemacht hat. Ja. Und letztendlich, ja, ist es die Chemie, die stimmen muss. Ja. Ne? Also ich sage immer, die beste Methode hilft nichts, wenn die Chemie nicht stimmt. Also,
das ist wie in der Schule.
Wie in der Schule. Also die Musik kannst du ja 1:1 auch aufs andere Leben umklappen. Ja.
Genau.
Ne? Und deswegen auch Mentaltraining in der Schule, also oder sich auch zu wissen, wo eine Angst herkommt, also wissen, wo Stress herkommt, also dieses Theoretische, ne, das ist ja für mich total wichtig, dass das jemand versteht. Weil wenn ich selbst weiß, was in mir passiert, dann kann ich mich auch selbst kontrollieren.
Das heißt, du bist völlig angstfrei.
Ich bin in der Musik mittlerweile völligst angstfrei. Völligst angstfrei fast, ja. Also ich habe eine dynamische Anspannung. Mhm. Aber die ist eher so von wegen Weihnachten, es gibt gleich Geschenke.
Okay, so eine gesunde Anspannung.
Ja, gesund, also das ist ja immer so. Ja, ne? Ich bin ja, also diese...
Okay, ich merke, ich muss heute sehr aufpassen.
Dieser Begriff mit Lampenfieber und sowas, da habe ich ja so ein bisschen meine Probleme mit.
Warum?
Naja, weil jeder Lampenfieber anders definiert, genau. Mhm. Und ich halte schlicht und ergreifend komplett dagegen, also aufgrund einfach dem, was ich weiß, dass Lampenfieber sein muss. Zumindest in dem, wie ich es sehe. Also Lampenfieber in Form von einer gewissen Angst, die man verspürt. Angst, das weiß man einfach durch Studien, Angst lähmt. Und Angst ist sicherlich Adrenalin fördern oder sowas. Also das ist ja immer ein bisschen Mischmasch. Ja. Ne? Aber man weiß ganz klar, dass man über Freude, also über diese also die Emotion der Freude und Dopaminausschüttung richtig abrufen kann. Mhm. So, das sind einfach Fakten.
Ja.
So, und weil ich das weiß, versuche ich genau dahin zu lenken, also eher Ressourcennetzwerke aufzubauen und sicherlich Blockaden lösen und Stress lösen, aber nicht hinzugehen und zu sagen, ja, hopp, bisschen Angst, das ist schon ganz gut. Ne? Aber Lampenfieber wird halt von ganz vielen unterschiedlich interpretiert. Ja, also was, wenn der eine sagt, ja, ich brauche das und dieses Kribbeln oder irgendwas, dann ist es vielleicht genau das, was ich auch spüre. Ja. Nur ich sage das halt so nicht mehr. Ja, weil es einfach so oft anders empfunden wird. Ne?
Ja, ist halt auch oft negativ konnotiert, das Wort.
Genau. Einfach. Genau. Und also Lampenfieber braucht man per se, würde ich jetzt erstmal verneinen. Oder beziehungsweise ich würde gerne wissen, was genau für ein Gefühl vorherrscht. Wenn jemand sagt, ich habe Angst und ich fühle mir Angst, letztendlich kann man sagen, Angst oder Stress macht dumm. Ja. Das heißt also, wir kommen, wenn wir in Angst sind, kommen wir nicht gut an unser Erlerntes ran.
Soll ich mal meinen Schülern erzählen?
Nee, jetzt wirst du kennen, ne?
Nee, natürlich.
Also wenn du einen Blackout hast oder sowas, oder wenn du in der Emotion festhängst, dann ist mit Abrufen nicht mehr viel. Und dann kannst du auch nicht sagen, der Himmel ist blau oder irgendwas, oder es wird schon, das wird nicht funktionieren. Genau. Also du hast es vorhin ganz schön gesagt mit der Schülerin, ne? Die gesagt hat, meine Eltern muss es beweisen oder so.
Genau, ja, mein Vater muss es beweisen.
Genau, also da sind wir bei ganz tiefen Glaubenssätzen, die da halt greifen. Ja. Da kannst du vorher noch so viel üben, wie du willst.
Genau.
Die wird es nicht hinkriegen.
Nee. Ja. Also man hat das auch, also das war so ein Paradebeispiel. Ich habe dann auch vor der Prüfung schon den restlichen Prüfern gesagt, was da halt auch Sache ist, um das halt auch einschätzen zu können. Und man hat das so körperlich gesehen, war so angespannt, weil sie wollte das unbedingt und hat sich aber auch sofort. Man hat gemerkt, der erste Ton stimmt schon nicht so, wie sie das gerne hätte. Ich muss dazu sagen, dass kommt jetzt erst gerade wieder, das war eh so eine krasse Geschichte, die ist 2 Jahre jünger als ihre Klassenkameradin, die war eh schon 1 Jahr früher eingeschult und dann noch eine Klasse übersprungen und erwartet dann halt auch ganz viel von sich selber und dann kommt dann von der Familie noch so ein Druck. Also es war von außen für mich auch schon schlimm anzugucken, weil ich mir gedacht habe, ich will gar nicht wissen, was da noch passiert, auch in den nächsten Jahren, auch schulisch. Da ist ja so viel Druck innerlich jetzt schon. Und die ist, glaube ich, erst 11, 12 gewesen.
Und wie schade, dass man dann als Lehrer das nötige Handwerkszeug nicht an der Hand hat, da einzugreifen. Und das gäb's.
Ja.
Das gäb's, ja.
Ja.
Und deswegen, also meine Arbeit fängt nicht an, irgendwie Üben zu ersetzen oder sowas. Ja. Das ist ja natürlich Quatsch. Aber meine Arbeit geht dahin, dass ich sage, okay, du pass auf, ich versuche dir als Musiker zu ermöglichen, dass du das abrufen kannst, was du kannst, wirklich. Ja.
Also läuft das dann viel im Gespräch und es wird weniger gespielt oder?
Also bei mir wird fast nie gespielt, selbst in den Probespieltrainings nicht. Das geht alles virtuell oder visuell ab. Habe ich gesagt, virtuell? Nee, visuell ab. So. Und es geht eher einmal darum, dass man halt versteht, was in einem passiert. Das ist das Erste, also die Aufklärung. Und dann geht es vor allen Dingen darum, die Emotionen zu regulieren. Das heißt also, die Emotionen, die dysfunktional sind sozusagen, das heißt also, ich erkläre das kurz, also wenn jetzt hier eine Schlange wäre, so eine giftige, ne, dann wäre eine funktionale Angst, also es ist eine Bedrohung, die Schlange ist ja dann eine Bedrohung für uns in dem Fall. Das heißt also, da muss die Angst kommen, dann ist sie funktional. Die Angst sagt uns, lauf weg, sonst wird es gefährlich. Ne? Ja. Also das heißt, das brauchen wir unbedingt. Dysfunktional ist es, wenn jetzt hier ein Stock liegen würde, der so aussieht wie eine Schlange
und
du rennst weg. Ja, dann ist die Angst sozusagen subjektiv empfunden und ist nicht real in dem Sinn. Schon real für dich, aber es ist eigentlich gar keine Gefährdung da.
Was ist der Unterschied dann zum Trauma?
Zum Trauma.
Oder mache ich da jetzt einen riesen Fass auf?
Ja. Nein, also ein Trauma ist ja vom Prinzip ein außergewöhnliches Ereignis, was passiert ist. Ne, also wenn du jetzt im Wald überfallen wirst zum Beispiel oder sowas, oder es ist ein Ereignis, was dich so überfällt, also wo dein Körper oder dein System total überlastet ist. Ne, wo du gar nichts mehr abpuffern kannst. Und da setzt dich sozusagen, oder kann sich ein Trauma sozusagen, ein erlebtes Trauma festsetzen.
Okay.
Ja, also das ist nochmal so ein bisschen Unterschied, da muss man ein bisschen differenzieren, also von der Qualität her. Die Glaubenssätze, das ist nochmal was anderes, das heißt, das sind die Sachen, die man stets und ständig hört, von wegen, bist nichts Besonderes oder musst perfekt sein oder ich darf keine Fehler machen und sowas.
Können die sich auch einschleichen, wenn ich die mir selber irgendwie...
immer wieder sage,
yeah.
Oh, ich glaube eher, das ist eine gute Frage, das kann ich ja gar nicht beantworten, ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass das halt wirklich geprägt ist über lange Zeit und vor allen Dingen über primär Personen oder Personen okay. im Umfeld, die einem das so, die einem das so mitgeben.
Yeah.
Unbewusst, bewusst, also ganz wertfrei, ja, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also das heißt nicht, also meine Kinder haben bestimmt auch genug von mir abgekriegt, also ich nehme mich da nicht aus. Ich denke, ja, dass das halt einfach so manchmal passiert. Und dann kommt es ja auch immer auf deinen eigenen Typus auch an,
ja.
wie du das auch ja, ja. so nimmst, ne? Also ja. deine eigene Verletzlichkeit, ja. Aber das ist Hauptthema, ne? Also so ein Trauma habe ich selten in der tatsächlich bei den Musikern. Also der Löwenanteil sind tatsächlich so dysfunktionale Glaubenssätze. Das heißt, die Glaubenssätze per se sind ja erstmal nicht schlimm, ne? Also wenn ich sage, ich muss perfekt sein, dann ist das jetzt erstmal ein ganz wertfreier Satz. Das Problem wird nur, wenn mein System damit nicht klarkommt, weil eben das verknüpft ist mit irgendeiner Emotion, mhm. die eben dysfunktional ist.
Ja, ja.
So, dann haben wir ein Problem, ne? Weil dann blockiert es. Und dann rutschen wir sozusagen aus diesem, dann ist die Ratio, geht dann weg. Ne? Dann sind wir eher im Emotionszentrum sozusagen, also jetzt ganz oberflächlich mhm. gesprochen. Ja, das ist so, dann da kommst du nicht mehr so gut ran. Ne? Deswegen, ich habe da auch so meine Probleme mit, wenn jemand sagt, er muss nur mehr üben und vielleicht ist auch das der kein richtiger Beruf für dich oder sowas. Ne? Also da, ich glaube, da sind wir drüber weg. Also das war vielleicht mal früher so, dass man so gedacht hat, aber mittlerweile wissen wir doch mehr. Und,
Das ist total spannend, weil ich hatte eine Studienkollegin, die hat Lärm studiert und wollte aber unbedingt ins Orchester und hat dann noch versucht, die Blumenaufnahmeprüfung zu machen und hat es leider nicht geschafft, weil sie einfach unfassbar nervös war beim ersten Mal. Und die Schlussfolgerung daraus war, für nächstes Mal muss ich einfach noch mehr üben. Mhm. Und bei mir war das ehrlich, ich hatte auch für Lehramt habe ich zweimal Aufnahmeprüfung gemacht. Beim ersten Mal ist nämlich das passiert, was ich bis dato nicht kannte, nämlich Nervosität. Kam bei mir tatsächlich das erste Mal beim Vorspiel in der Hochschule für mein Studium. Kannte das vorher nicht. Und das lief halt dann beim ersten Mal nicht, weil komisches Gefühl, ich fange an zu zittern, Töne bleiben weg und komisch. Meine Schlussfolgerung war dann, okay, ich muss mich mit dem Problem auseinandersetzen. Also ich habe dann für das Jahr danach, klar, ich habe dann trotzdem schon Unterricht auch an der Hochschule genommen, privat, aber ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Ich habe dann tatsächlich für meine Verhältnisse, ich hatte niemanden, der mich da anleitet, aber ich hatte dann ein paar Bücher gelesen über mentales Training und mentales Üben, habe mich daheim hingesetzt, mir diese Situation vorgestellt und so und habe mich da wirklich auch versucht, mental ein Jahr lang drauf vorzubereiten. Mit dem Ergebnis, ich war so entspannt oder halt in dem Positiven angespannt, dass ich unfassbar gut, das klingt jetzt so eingebildet, aber unfassbar gut gespielt habe und da mir war irgendwie klar, da kann jetzt links und rechts passieren, was will. Ich ziehe das da jetzt einfach durch und das wird einfach gemacht. Und man muss dazu auch wissen, ich hatte 5 Tage vorher meine Mutter gerade verloren. Also ich stand da trotzdem noch drüber irgendwie, weil mir ein Jahr vorher dann schon klar war, okay, es liegt nicht daran, dass ich jetzt plötzlich 10 Stunden üben muss, sondern ich muss das andere in den Griff kriegen.
Mhm. Richtig, ja. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einem Instrument. Also weißt du, wenn hier an meiner Posaune das Ventil hängt, dann gehe ich auch nicht auf die Bühne und mache einfach weiter.
Ja, ja.
In der Hoffnung, dass es irgendwann wieder geht. Das passiert, passiert schon mal, ne? Dass es dann irgendwann wieder geht, weil ich sich irgendwas freisetze oder sowas. Das kann schon mal passieren. Aber letztendlich gehe ich ja erstmal hin und schaue, dass ich das repariere, beziehungsweise schaue, wo die Ursache ist. Und vom Prinzip her ist es genauso mit mir selbst. Ne? Also es ist eben nicht immer so, dass man sagt, mach einfach weiter, es wird schon werden, kriegst eine Gewöhnung. Ja, kriegt man auch. Also das passiert auch schon mal, dass das so ist. Und man muss sich natürlich auch an die Bühne gewöhnen. Also du kennst es als Dirigent, es ist schon was anderes, wenn du vor 30, 40 Leuten sitzt, die schauen dich an und hast auch noch das Publikum im Hintergrund. Das ist eine außergewöhnliche Situation, da muss man sich natürlich an das Setting gewöhnen.
Ja. Das auf jeden Fall.
Genau, aber es darf halt, also aber irgendwann ist es auch mal gut, ne? Das ist wie im Autofahren, irgendwann lernst du es und dann ist einfach dieser, jetzt muss ich aber mal das Mikro kurz, warte mal, so, Also man hat ja immer, ich muss dir das zeigen, man hat ja immer einen Ressourcenpol und man hat einen Stresspol in jeder Situation. Das haben wir einfach in unserem Leben. Hörst du mich jetzt noch?
Ich hoffe.
Gut, ja, mal so machen. Und wenn wir etwas neu lernen oder wenn du jetzt, bleiben wir mal beim Autofahren, ne, dann ist es so, dass der Stresspol natürlich ein bisschen mehr ist. Mhm. Ne, weil alles ungewohnt, wir haben das noch nicht so, da, wir haben das noch nicht so drauf und sowas. Und irgendwann kriegen wir mehr Zuversicht, mehr Können, ja, mehr Fähigkeiten und dann wird der Ressourcenpol wird einfach mehr. Ne, also das heißt also, das ist mindestens ausgeglichen, beziehungsweise eigentlich immer ein bisschen mehr. Und damit können wir in solchen Situationen, wie zum Beispiel Autofahren, wenn du jetzt keine, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast keine Angst vor dem Autofahren,
nee,
können wir damit umgehen. Ja, weil letztendlich, wenn wir uns das klar machen würden, ist Autofahren ja immer irgendwo auch gefährlich.
Ja.
So, aber dadurch, dass wir wissen, wir können jetzt Auto fahren und wir haben so den Überblick, dann gleicht sich das so aus. Und wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und das Verhältnis stimmt nicht ganz, also ist wichtig, dass wir diese Emotionen erstmal, diese belastenden Emotionen lösen und das Ressourcennetzwerk stärken. Also das ist so meine Arbeit, ne? Dass wir einfach sagen, okay, auch in einer außergewöhnlichen Situation kann ich trotzdem, wie du schon eben so schön gesagt hast, drüber stehen. Das heißt, ich bin in meiner Kraft, ja, und ich kann das gut abpuffern, abfedern, ja.
Ja, das Spannende ist, ich kann das alles nachvollziehen, aber ich entdecke mich immer wieder, dass ich, deswegen frage ich, ob man sich solche Dinge auch selber einpflanzen kann, weil ich manchmal das Gefühl habe, und dass ich da ein bisschen, ich nenne es mal selber schuld bin, dass ich glaube, dass Leute an mich eine höhere Erwartung haben, weil es heißt, der hat studiert. Mhm. Aber ich bin de facto nur noch, und das meine ich gar nicht negativ, aber nur noch Lehrer. Also ich übe ja nicht mehr so viel wie in meinem Studium. Also ich glaube, jeder Lehrer da draußen kann das nachvollziehen, dass er im Studium einfach besser gespielt hat als jetzt, weil nicht mehr die Zeit da ist. Und ich merke, dass ich jetzt mental manchmal mir, glaube ich, selber Blockaden dadurch stelle, weil ich glaube nur, es hat ja nie jemand gesagt. Mhm. Also du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Also, subjektiv empfunden. Klar, kannst du dir das dann auch einreden in dem Sinne. Also die Frage ist natürlich, was ist unten drunter?
Ja.
Also was war vielleicht eh schon da, was das jetzt noch begünstigt? Ne, also wenn vielleicht eh schon immer ist, ich muss besser sein oder sowas oder ich darf keinen Fehler machen oder sowas, dann war das vielleicht vorher nie ein Thema, aber jetzt kommt das hoch, weil es andere von dir erwarten oder sowas. Ne?
Ja.
Also das ist, müsste man dann halt herausfinden.
Ich glaube, das finden wir mal raus, wenn ich Mikros nicht mehr ansehe.
Nee, Mikros, ich mache nachher. Ja, genau. Also das ist so meine Arbeit, die ich tue da. Also das heißt, ich ersetze natürlich, also Mentaltraining kann niemals das Üben ersetzen. Aber es wäre halt wünschenswert, wenn es regelmäßig stattfinden würde.
Ja. Und das ist ja das Spannende. Wir setzen uns da die ganze Zeit irgendwie hin als Musiker und setzen uns mit Musik auseinander und mit Technik, aber eigentlich mit dem, der den Ton produziert. Mhm. Ja, nicht.
Genau. Und dann passiert es halt sowas, dass das war übrigens auch der Grund, warum ich jetzt mit Musiklehrern arbeite, weil ich würde mal sagen, jeder zweite Musikstudent, der zu mir kommt, nimmt Beta-Blocker.
Krass.
Weil er eben nicht weiß oder weil die eben nicht wissen, dass es irgendwelche andere Sachen auch noch gibt, die man tun kann gegen, ich sag jetzt mal, Auftrittsangst oder Stress beim Spielen. Und dann habe ich nur gedacht, es darf doch einfach nicht wahr sein. Es muss doch irgendjemand mal jetzt auffallen, dass diese Richtung die falsche Richtung ist, ja.
Ja.
Und ich meine, ich habe selbst Kinder, die studieren jetzt keine Musik oder sowas, aber egal, ich möchte nicht, dass die irgendeinen Krams nehmen müssen, weil sie nicht wissen, dass es was anderes gibt, ja. Und da habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst, dann vor 3 Jahren zu sagen, 3 Jahren, 4 Jahren, ja, dass ich sage, okay, also ich muss jetzt irgendwie, wenn die Musikschulen das immer noch nicht mit aufnehmen oder so, also die Musikhochschulen so, das mit aufnehmen, dann möchte ich jetzt einfach in die Musikschulen und will einfach, als meine andere Vision, dass alle Musikschulen eben die Musiklehrer da geschult werden.
Aber ist da nicht auch so ein bisschen das Business an sich schuld? Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, 2 Wochen glaube ich, ein Gespräch mit Christoph Moschberger. Mhm. Und er hat so schön auch gesagt, er ist froh, dass er Jazzer ist, weil die Klassik so Perfektion fordert. Und du musst es genauso spielen, wie es halt schon immer gespielt wurde. Und dann auf den Podcast hin hat sich dann auch jemand gemeldet, Solotrompeter, und hat gesagt, besser hätte ich es nicht sagen können. Und das ist das, was mir im Job einfach nicht mehr gefällt irgendwie.
Ja, aber umso mehr, weil es eben so ist,
ja,
jetzt kann man schauen, ob man das gut findet oder nicht.
Klar.
Aber weil es so ist,
ja,
ist es doch umso mehr notwendig, dass ich auf mich achte. Oder dass
das
ich
auf jeden
umso
Fall
mehr notwendig, ja, dass ich irgendwelche Techniken an Bord habe, wo ich mich selbst kontrollieren kann.
Ja.
Und die meisten wissen überhaupt gar nicht, dass es da sowas gibt. Ja. Die meisten wissen überhaupt gar nicht, wo Ängste oder wie Ängste entstehen. Ja, also das ist ja das ist ja der Punkt. Das heißt also, wenn ich selbst nicht weiß, wie Emotionen in mir ablaufen und wo eine Angst oder wo Stress herkommt oder das selbst nicht fühle und keine Technik an Bord haben, also oder nicht, ja, viel, ja, dann wird es natürlich irgendwann kritisch. Also ich hätte schon ganz, also ich bin ja nicht frei von Stress und ich bin auch nicht frei von Angst, ganz klar. Aber ich weiß zumindest, was zu tun ist.
Ja, aber glaubst du, dass wie formuliere ich das? Als Musiker hat man ja auch so ein gewisses Ego.
Mhm.
Ich glaube, ohne das geht es einfach nicht.
Ja,
und wenn ich quasi, oder in dem Moment, wo ich sage, okay, ich muss mir mental Hilfe holen, oder es muss mich jemand mental an die Hand nehmen, mhm, hat das so ein bisschen was von
Versagen.
Ja.
Genau.
Und glaubst du, dass das da irgendwo,
ja,
herkommt,
genau,
dass das so weggeschoben
ist? Absolut, genau. Da, also ich glaube, dass das der Punkt ist,
ja,
weil viele eben noch sagen, naja, musst halt mehr üben oder
genau,
ja, Lampenfieber ist angeboren oder
ja,
was auch
ja,
immer alles. Ja,
ja.
Im Sport käme keiner auf die Idee.
Nee,
keiner.
Tatsächlich.
Im Gegenteil, so, da bist du bescheuert, wenn du keinen Mentaltrainer hast,
ja,
also im Leistungssport.
Ja, ja, ja.
So, dabei müsste man doch einfach denken, also Mentaltraining heißt ja nicht unbedingt, dass ich jetzt komplettes Frack bin, sondern
ja, ja,
Mentaltraining heißt ja auch Leistungssteigerung, indem dass ich schaue, welche kleine Schräubchen kann ich noch drehen.
Ja, ja.
Das ist ja eigentlich erst recht die coole Arbeit. Also weißt du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, also Auftrittsangst oder sowas kenne ich nicht, aber ich will einfach noch besser werden.
Mhm.
Das ist doch cool. Also das ist sowas, wo ich dann denke, ja, komm, lass uns mal schauen, was dann noch geht.
Ja.
Und da geht es natürlich auch um die Regelmäßigkeit. Also einmal im Jahr das zu tun, hilft er dann auch nicht.
Ja, ja.
Also
klar,
das heißt, ich muss da schon auch dranbleiben. Genauso wie ich meinen Ansatz mhm, trainieren muss und spielen muss, wäre das halt auch gut, das dazuzunehmen. Ja? Aber dadurch, dass es eben noch so eine Ego-Geschichte ist, von wegen, da habe ich versagt, da muss ich das Denken ändern. Ja,
da ja muss und ich das muss halt das dann auch wieder von der Hochschule vorgelebt werden. Das ist
und
halt
es muss halt eben von den Schulen, ja, vorgelebt werden. Ja. Ich denke halt, naja, wenn ich jetzt es schaffe, auf die Musiklehrer irgendwo zu schulen, dann geben die gewisse Techniken, was auch immer, halt auch schon den Schülern weiter.
Ja.
Und wenn dann, also das ist ja so meine Kette, ne, die ich denke, und wenn dann zum Beispiel so ein kleiner Wurscht irgendwann halt sagt, ich möchte jetzt studieren und kommt vielleicht in die Verlegenheit, dass er sagt, oh, das ist ja jetzt ein bisschen außergewöhnlichere Situation als vorher oder da muss ich jetzt Probespielen, irgendwas. Aber der weiß schon, weil er es gelernt hat, was es für Sachen gibt und worauf er achten muss.
Mhm.
Das heißt also, irgendwann wird es dann
kippen. Ja, ja,
ne?
Ja,
und irgendwann
ja,
wird dieserjenige, der studiert, vielleicht auch wieder Musiklehrer oder irgendwo Professor oder was auch immer. Und dann wird es irgendwann ausgehebelt sein. Das ist so, daran glaube ich.
Das ist dein Glaubenssatz.
Das ist, daran glaube ich fest. Aber der ist nicht dysfunktional, sondern
ja,
sehr funktional.
Das stimmt, ja.
Genau.
Also, wo ist denn die Grenze für dich? Oder gab es schon mal einen Fall, wo du sagst, okay, ich kann dir gerade nicht weiterhelfen, weil, keine Ahnung, entweder die Chemie dann doch nicht gestimmt hat oder er sich doch nicht so drauf eingelassen hat, weil man muss ja dann irgendwie auch damit klarkommen, dass Dinge aufgedeckt waren,
mhm,
von einem.
Genau, also dadurch, also die Chemie nicht stimmen und sowas, das kommt schon mal vor, aber das klärt sich eigentlich recht schnell im Vorgespräch. Also, und wenn das eigentlich klar ist, dann geht das auch weiter. Ich bin tatsächlich also es ist jetzt auch schon ein bisschen her, bin ich so ein bisschen über diese Beta-Blogger-Geschichte immer gefallen. Also das sind schon harte Nüsse, sage ich jetzt mal. Da habe ich dann überlegt, wie ich das auffangen kann. Ich darf es auffangen in der Hinsicht, dass ich das begleite. Also ja, es ist ein schwieriges Thema. Darf man eigentlich nicht so, darf ich mich eigentlich gar nicht dazu äußern, weil ich kein Mediziner bin. Aber das war natürlich immer ein Thema, ne, Beta-Blocker.
Ja.
Mittlerweile habe ich eine Intervention, wo ich sage, okay, da kriegt man das ganz gut hin.
Okay.
Ja, das und also mal wirklich, angeblich ist es ja auch nicht, ist es keine Sucht und sowas, aber ist schon ein Thema, ne?
Ja.
Also und das war sowas, wo ich dann drüber gestolpert bin, früher, also vor ein paar Jahren noch, das ist jetzt nicht mehr. Ansonsten geht es eigentlich um über die Zeit, also die Motivation und die Zeit, weiter an sich zu arbeiten. Also das ist so, also wenn es nicht funktioniert, dann ist es vor allen Dingen, weil das nur einmal in Anspruch genommen wird oder zweimal oder sowas. Also manchmal braucht es einfach länger, ja. Also, da ich habe auch keine eierlegende Wollmilchsau-Wundermethode oder sowas. Also man braucht dann auch schon ein bisschen Übung und auch ein bisschen Training. Es muss kultiviert werden, die Netzwerke müssen sich neu strukturieren. Ja, aber dann funktioniert das schon. Also das geht. Also da bin ich davon überzeugt, ne? Also mal abgesehen von der Chemie und so, die stimmen muss, ne? Genau, und auch mit diesen Beta-Blockern, das funktioniert auch wirklich gut jetzt mittlerweile. Okay. Das heißt also, wenn du willst, ich krieg dann immer welche.
Habe ich noch nie ausprobiert.
Ich krieg dann immer so, dann ist es schon ein schönes Gefühl, wenn dann jemand dir irgendwann das Päckchen gibt und sagt, es war echt, ich brauche es jetzt nicht mehr, und es war echt ein schönes Gefühl, dass ich mich jetzt verbeugen, es war das letzte übrigens, es war wirklich ein schönes Gefühl, mich zu verbeugen, und der Applaus ist für mich alleine.
Das ist schön.
Ja. Und nicht für den Beta-Blogger auch noch, ne?
Ja,
also
so,
Applaus ist für mich alleine. Also das ist, ja. Aber das, da muss ich einfach sagen, da dauert es auch seine Zeit, ne? Also das ist, das braucht ein bisschen. Aber es geht.
Okay.
Ja. Und idealerweise kommt es erst gar nicht dazu.
Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich habe auch im Moment, in dem ja sowieso keine Situation, wo man nervös sein
ja,
muss.
Genau. Ne. Aber ich will da auch keinen Mediziner vorgreifen oder sowas, wenn die dann denken, also das Problem ist ja nicht, wenn das ein Mediziner verschreibt oder sowas, das Problem fängt ja an, es wird ja oftmals im Schwarzmarkt sorgt. Ne? Es wird ja eben gar nicht medizinisch betreut, und das ist ja das. Ja. Und weil eben dieses Thema, wie du schon sagst, eher so ein Ego-Ding ist,
ja.
Und so ein Tabuthema ist.
Ja.
Und
ja. Sehr schade.
Ja.
Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch auf diese Mimikresonanzen drauf eingehen.
Emotionswahrnehmung. Mhm.
Weil ich das Thema total spannend finde. Ich habe tatsächlich vor 4 Jahren, 5 Jahren das erste Mal davon gehört.
Mhm.
Im Zuge von einer Serie.
Lie to Me,
richtig. Und wusste am Anfang nicht, ist das ernst gemeint, ist das nicht ernst gemeint? Und dann habe ich so ein paar Sachen gelesen und fand es ab da schon total spannend, habe es aber dann nie weiterverfolgt. Dann habe ich irgendwie, war ich jetzt dieses Jahr in Ulm am Kongress und habe gelesen, dass du...
Warst du da gewesen in meinem Vortrag?
Leider nicht.
Ach so, okay.
Ich kam ja irgendwie später als geplant nach Ulm, aber ich wollte.
Mhm.
Ich wollte unbedingt, deswegen freut es mich umso mehr, dass ich jetzt hier sitzen darf.
Haben wir noch Zeit? Oder schneidest du den Rest weg?
Nein, ich hab heute alle Zeit der Welt.
Okay.
Was ist das? Mhm. So, also für die Zuhörer, was heißt Mimikresonanzen und wie bist du da drauf gestoßen? Weil das ist ja jetzt schon auch eher was Außergewöhnliches.
Ja, also Mimikresonanz ist vom Prinzip her Emotionswahrnehmung.
Mhm.
Das heißt also, das, was wir eh alle eigentlich könnten, sollten oder was wir eigentlich auch können, das heißt Emotionen, verschiedene Emotionen wahrzunehmen. Und Mimikresonanz an sich ist es eine Methode, eher ein Konzept,
mhm.
wo wir trainieren, sozusagen die Mimik wahrzunehmen, die Emotionen wahrzunehmen, also erstmal überhaupt zu erkennen und dann in der Folge auch in Resonanz damit zu gehen. Man hat festgestellt, dass jede zweite Emotion, die ein Mensch im Gesicht zeigt, nicht erkannt oder falsch interpretiert wird.
Okay.
Das ist natürlich schon enorm, ne? So, das heißt aber nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen. Also es geht jetzt spezifisch in der Mimikresonanz, schauen wir uns vor allen Dingen diese Mikroexpressionen an, das heißt auch die subtilen Mikroexpressionen, alles, was unbewusst gefeuert wird.
Mhm.
Also alles, was schneller als 500 Millisekunden ist. Und das ist ganz spannend.
Ich habe gerade total Angst, falls du mich jetzt...
Ja, ich habe dich schon voll durchschaut.
Ja.
Guck doch nicht weg, kannst du hinten den Vorhang vor dein Gesicht nehmen. Nein, es ist ja nicht so, ich höre das öfters, ich habe voll Angst, dass du mich jetzt durchschaust. Nein, es geht nicht ums Durchschauen, sondern ums Wahrnehmen.
Ja.
Und letztendlich ist das total wichtig für die Kommunikation. Ja? Also wenn du jetzt, als Beispiel, wenn du jetzt, wenn ich dich fragen würde, wie geht's dir? Ne? Und, und du sagst, es geht mir total gut, zeigst aber eine Trauerexpression. Ja, darum geht es. Dann könnte ich jetzt, wenn ich es nicht erkenne, könnte ich sagen, oh, ist doch alles fein, ne? Ist doch gut. Ne? Aber wenn ich es erkenne, kann ich drauf eingehen. Je nach Kontext. Ne?
Ja,
also
klar.
Wenn mich jemand nach dem Weg fragt und er zeigt eine Trauerexpression, muss ich da nicht drauf eingehen.
Könntest du aber.
Könnte ich aber, genau, weil ich es erkannt. So, und jetzt gerade, wenn du Dirigent bist zum Beispiel oder auch Musiklehrer oder sowas, ist es natürlich super cool, wenn du erkennst bei deinem Gegenüber, was bei dem irgendwo, also wenn der eben solche Mikroexpressionen zeigt. Das heißt nicht, dass du unbedingt drauf eingehen musst, aber du hast zumindest in der Hand, drauf eingehen zu können.
Ja, und man kann halt das Verhalten, was dann außenrum gezeigt wird, einordnen.
Richtig, das kannst du einordnen. Und was noch viel wichtiger ist, nicht jede Emotion, die gezeigt wird, hat immer was mit dir zu tun. Das heißt, die Emotionen, die unbewusst gezeigt werden, also diese Mikroexpressionen, nehmen wir ja trotzdem wahr. Also wahrnehmen tun wir das, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir wissen, was wir wahrnehmen. Wir nehmen es wahr, weil wir spiegeln. Ja, das heißt also, wenn du ständig jetzt irgendwie Verachtung in der Mikroexpression zeigen würdest, ja, dann würde die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass ich mich am Ende unseres Gesprächs recht komisch fühle. Wenn ich es jetzt auch nicht erkennen würde oder sowas, sondern dann würde ich irgendwann denken, na, so gut gelaufen ist es jetzt irgendwie nicht.
Ne? Ich fühle mich gerade mega wohl übrigens. Das,
sehr schön. Ja, also als Beispiel jetzt, ja. Und dann könnte es sein, dass du dann irgendwie hier rausgehst und denkst, irgendwie war das jetzt nichts oder, ne, oder vielleicht, ne, also du suchst quasi den Grund bei dir, dass es dir vielleicht nicht gut geht oder vielleicht hat es irgendwie andere Gründe oder sowas, aber eine Emotion wahrzunehmen und zu erkennen, dass sowas stattfindet, heißt auch, dass ich lerne, dass es nicht unbedingt was mit mir zu tun hat. Ja, das heißt, die Empathie steigt enorm und die eigene Wahrnehmung zu sich selbst steigt. Das heißt, wenn ich jetzt vor dem Orchester stehe und kann wahrnehmen, mehr als vielleicht vorher, also sicherlich auch nicht alles, aber man kann wahrnehmen und weiß, dass das nicht immer was mit mir zu tun hat, dann gehe ich auch mit einem besseren Gefühl zum Beispiel aus einer Probe raus. Ja, und fühle mich nicht oftmals, also ich habe ja schon einige Dirigenten auch interviewt, also jetzt nicht hier als Podcast, sondern einfach wegen dem Thema. Und da ist oftmals halt das auch das Problem, dass man dann aus einer Probe geht und fühlt sich schon ganz schön geschlaucht.
Ja.
Ja, und kann vielleicht danach nicht unbedingt abschalten ohne Bier. Kennst du nicht?
Nee, kenne ich auch nicht, weil ich trinke keinen Alkohol tatsächlich.
Oh, echt?
Ja. Oder also ganz selten mal ein Glas Wein oder ein Radler so alle.
Selbst jetzt nicht in der Corona-Zeit?
Nee. Echt? Ich hatte tatsächlich am Freitag mein erstes Radler seit einem halben Jahr.
Ja, ist eh, ich glaube besser, ne? Naja, aber du wirst kennen, dass man sich manchmal auch vielleicht ein bisschen gerädert fühlt nach einer Probe oder
Fall,
sowas. Ne?
Auf jeden Fall.
Und das hängt tatsächlich, wenn man Studien auch glauben darf, hängt viel auch von der fehlenden Emotionswahrnehmung statt. War das jetzt ein richtiger Satz?
Ja.
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 Genau.
Ich stelle mir gerade die Frage, also ich habe zwei Fragen im Kopf. Frage Nummer eins ist, dann ist ja die momentanige Situation ja überhaupt nicht förderlich dafür mit Masken.
Aber auch das kann man lernen. Also die, ja genau, ist nicht förderlich, weil wir das soziale Lächeln nicht sehen.
Ja. Mhm. Also was ich aber auf der anderen Seite wieder festgestellt habe, meine Tochter ist jetzt 13 Monate, also sie kennt das ja quasi nicht anders. Mhm. Und ich habe aber trotzdem ganz früh schon festgestellt, dass wenn ich unter der Maske lache und natürlich dann auch bewusst darauf achte, dass ich mit den Augen mitlache, kann sie das wahrnehmen. Ja,
absolut. Das sehen die. Also gerade in den ersten 24 Monaten gehen wir vom Prinzip her fast nur über das Resonanzsystem.
Ja.
Das heißt also, wir lernen tatsächlich über die Resonanz, über das Anschauen und sowas. Ja, und Kinder sind natürlich wahnsinnig feinfühlig. Das verliert sich tatsächlich ein bisschen mit der Sprache, dass wir eben nicht mehr unbedingt ins Gesicht gucken müssen, um jemanden zu sehen und verstehen. Aber vom Prinzip her haben wir das ja alle eh in uns. Ja. Also das, also die Emotionsarten. Die Emotionsarten sind auch sehr gut erforscht. Die sind kulturübergreifend. Also die, es gibt jetzt im Moment 12 Emotionsarten, die kulturübergreifend gleich sind bei jedem Menschen.
Freude, Wut?
Naja, genau. Freude, Ärger, also Ärger, Wut.
Ja.
Genau, Ekel.
Okay, Verachtung.
Verachtung. Genau, es gibt, genau, Verachtung, Überraschung. Was haben wir jetzt noch? Was haben wir jetzt noch? Trauer?
Okay, noch? Ja.
Also 7 davon übrigens, also 7. Ja. Was haben wir jetzt noch? Ekel, Verachtung, Angst noch.
Angst.
Genau. Die 7, es gibt 7, die sind kulturübergreifend gleich im Gesicht zu sehen. Also rein mimisch darstellbar. Mhm. Bei den anderen 5, wie zum Beispiel Liebe, Interesse, Schuld, Scham und so, brauchen wir den Körper dazu. Also eine Kopfhaltung oder eine Körperhaltung dazu. Also vor allen Dingen Kopfhaltung dazu.
Ja.
Ne? Und, aber diese 7, die sind kulturübergreifend gleich. Und die sind, es gibt super viele, also es ist wirklich wissenschaftlich erforscht. Und das ist ganz spannend. Und diese sieben, also das finde ich so faszinierend, weil es eben bei jedem Menschen gleich ist, auf der ganzen Welt. Das ist irre.
Ja.
Das ist einfach nur irre, ja. Und genau, und die Kinder können das sehr gut lesen, weil die eben halt noch voll ins Gesicht schauen. Und die können das auch sehr gut wahrnehmen. Und das verlernt man so ein bisschen. Die Digitalisierung hilft auch nicht unbedingt.
Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, ob das die heutige Jugendgeneration, das klingt immer so, wie wenn ich mega alt wäre, aber das noch mehr verlernt, weil du ja sagst, okay, durch die Sprache verlieren wir das. Aber Sprache findet also ja auch nicht mehr so statt.
Ja, also Sprache, man geht davon aus. Ne? Also ja, es gibt da ja keine fixen oder finalen Studien oder sowas. Man geht davon aus. Und die Digitalisierung, durch die Digitalisierung erkennt man auch, dass es zurückgeht. Also immer diese Handyguckerei macht halt auch was mit unserem Körper. Also wir haben ja, die Emotionen sind ja auch gekoppelt an einer Körperhaltung.
Das und heißt Körpergefühl also, halt auch.
Und die Körperhaltung führt zum Körpergefühl.
Okay, ja.
Also innen nach außen und außen nach innen. Das heißt, ich muss mich nicht unbedingt, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel traurig fühle, gehe ich in die Progravitation vom Körper.
Ja.
Also ich muss das immer vormachen. Das heißt, ich stelle das mal so ab. So. Das heißt also, wenn ich traurig bin, dann bin ich eher so, ne? Mhm. Also progravitativ.
Ja, genau.
Die Mundwinkel fallen nach unten, also Progravitation. Okay?
Ja.
So, und wenn ich mich so richtig traurig fühle, dann ist es eher in sich gekehrt. Und das ist auch so von der Symbolik, ne? Also da geht man auch in sich und dann geht man auch zurück, man zieht sich zurück. Und wenn ich jetzt Freude verspüre, dann gehe ich in die Antigravitation. Das heißt, meine Schultern gehen hoch, der Kopf geht hoch, die ne, idealerweise gehen halt auch, geht das alles hoch, ne?
Ja.
So, und das ist von der Körperhaltung. Du kannst vom Prinzip ja schon fast nicht dich irgendwie traurig fühlen, wenn du so stehst, ne? Es fällt einem zumindest schwer.
Ja, aber ich merke auch immer, also weil das sind Dinge, die ich schon wusste und ich versuche öfters mal, wenn ich wirklich, also wenn es mir wirklich nicht so gut geht, dann mich bewusster hinzusetzen. Mhm. Aber ich merke, das sträubt sich immens also in mir.
Es braucht natürlich eine gewisse Zeit, die du auch deinem Körper oder deinem System den Impuls geben musst. Aber funktionieren tut es. Das hat man herausgefunden, dass es auch über den Körper gut funktioniert.
Aber so gedacht, soweit habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber wenn du dann sagst, tatsächlich, wenn die dauernd so davor hängen, fördert das ja einfach auch schon so eine Debris-Haltung.
Richtig, genau.
Okay, soweit habe ich dann,
also immer dieses Gebückte nach unten macht was mit einem, ganz klar. Na, und krass. Jetzt auch mit diesen Masken, was du gesagt hast, wir sind ja halt soziale Wesen und wir sind nach wie vor noch so, wenn ich dich jetzt kennenlerne oder sowas, ich meine, wir haben uns jetzt klar eben mit Maske oder so begrüßt, fehlt uns vom Prinzip her das Wichtigste und zwar das soziale Lächeln.
Ja.
Ja, das heißt also abzuchecken, Freund oder Feind, Untergebener oder was?
Was hast du gesehen?
Also, du weißt, was ich meine. Also diese schnelle Abschätzung innerhalb von ein paar Sekunden oder Millisekunden eigentlich, 100 Millisekunden, wie stehst du zu mir? Ne? Also bist du Freund oder Feind, sag ich jetzt mal. Und das soziale Lächeln, also jetzt nicht mit den Augen lächeln, sondern einfach nur, schön, dass du da bist, was bewusst gesteuert ist, ja, hilft da natürlich. Ne? Also wenn du reinkommst und lächelst mich an, dann denke ich, zumindest mal bist du mir nicht, also ne, ist ja sympathisch und eher Freund, eher die Kategorie Freund, ja. So, wenn ich das aber jetzt nicht mehr habe, dann muss ich mich auf andere Sachen verlassen. Also das heißt, ich sehe vom Prinzip die Emotionen nur in den Augen. Du hast schon recht, unbewusst erlebte Freude, also emotional ausgelöste Freude, zeigt sich auch in den Augen. Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn man sich, weil wenn diese Emotion, die emotional ausgelöste Freude sozusagen abzurufen direkt. Mhm. Na, dazu braucht es eigentlich auch eines Ereignisses, dass die Augen halt wirklich mitlachen. Also nur so die Augen zusammenkneifen, ne, so gibt es ja auch, das funktioniert dann halt auch nicht. Also man kann es schon ein bisschen trainieren, aber Freude in den Augen zu zeigen, ist letztendlich das passiert eher unbewusst, dass man das kann und nicht bewusst. Also ne, so. Und zum Beispiel Angst, das zeigt sich natürlich auch sehr in den Augen. Die Augenbrauen gehen hoch und zusammen. Ja, also genau, es gibt dann so eine Welle. Ist auch, zeigt sich in den Augen. Ärger zeigt sich in den Augen, indem dass man hier die Augenbrauen zusammenzieht. Ne? So, das sind alles Das sind alles Emotionsarten, die sind ja nicht unbedingt immer so, wenn wir die spiegeln wollten, nicht so doll halt, ja. Und deswegen ist das natürlich eine super Herausforderung mit Maske. Ja, weil wir müssen viel, viel genauer hinschauen und uns fehlt eben das soziale Lächeln, was ganz wichtig ist. Ja, und ich glaube, dass du das jetzt auch im Unterricht enorm merkst.
Ja, also die auf der einen Seite sind, also wenn ich jetzt vor allen Dingen den Vergleich nehme, als es dann wieder losging mit Präsenzunterricht, waren die Schüler schon auch sehr dankbar. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt gerade in den letzten Tagen, vielleicht auch, weil es wieder Kuddelmuddel ist, weiß ja nicht, auch trotzdem so eine seltsame Stimmung langsam war, weil ja so eine Herzlichkeit fehlt tatsächlich.
Naja, es fehlt halt eben dieser Kontakt.
Ja.
Und das macht unser System, oder da geht man jetzt im Moment davon aus, unsicher. Ne, also wenn du eben genau dieses Ding nicht siehst und wir in den Augen eher dann halt in diese, ich sage jetzt mal, Emotionsarten gehen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, die sind ja nicht immer, also ne, wenn ich mich ärgere, ist es jetzt nicht unbedingt immer schlecht oder sowas. Das heißt ja nur, dass ich irgendein Ziel nicht erreiche, aber trotzdem wird es so wahrgenommen und das macht was mit uns in der Gesellschaft. Ich glaube, dass man sich halt auch viel, viel mehr zurückzieht und die Offenheit irgendwo ein bisschen verliert. Also wir sind soziale Wesen, da können wir ja nicht drumherum.
Aber glaubst du jetzt mal unabhängig von Corona, dass gerade durch diese Digitalisierung und dadurch, dass ja viel nur noch über WhatsApp, teilweise Textbausteine, das sind ja nicht mal mehr Sätze teilweise, und Emojis kommuniziert wird, dass das so ein bisschen auch verloren geht, den anderen einzuschätzen und eine gewisse Empathiefähigkeit?
Ja, also ganz sicherlich. Und man sieht es ja auch, dass es Emojis, weil du das ansprichst, das ist natürlich ja für, daran siehst du, wie wichtig das eigentlich ist, ne? Also eine Emotion zu zeigen, weil du eben einen normalen Text, wenn du den nicht ganz wunderbar umschreibst oder beschreibst, detailliert, ganz schwer zu fassen ist ohne Emoji.
Ja.
Ja, also wenn du sagst, ne?
Ja, ja.
Du kennst es selbst, ne?
Ja, ja.
Es geht ja so weit, wenn jemand ohne Emoji schreibt, denkst du, ist jetzt was mit dem?
Ist tatsächlich so.
Ja, also weil wir das brauchen. Wir brauchen diesen Kontakt. Also ne, deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir jetzt zum Beispiel 1:1 so reden, dann kann ich das abschätzen. Ne? Dann können wir auch mal einen Witz machen und ich kann das abschätzen, aber das kannst du per Schreiben.
Ist schwierig,
ist es einfach viel, viel schwieriger.
Auf jeden Fall.
Und jetzt nochmal zurückzukommen, also im Musikunterricht oder halt auch im Orchester, ist es natürlich super cool, wenn ich das erkennen kann. Das heißt nicht, dass ich das immer direkt ansprechen muss, aber ich kann es erkennen und wie du schon sagst, ich kann dann auch die Handlungen verfolgen und wenn ich merke, da läuft irgendwas aus dem Ruder, dann kann ich mir jemanden schnappen und kann sagen, du pass auf, ich habe das Gefühl, dir geht's nicht so gut oder so, ja. Genauso kann ich, wenn du neue Noten oder sowas austeilst und du siehst halt in einigen irgendwie die Angst kurz aufblitzen, dann muss es für dich eigentlich klar sein, dass Angst der Trigger ist, Bedrohung, ne? So, und Bedrohung vermeiden kannst du, indem dass du Transparenz reinbringst, dass du Sicherheit reinbringst. Und wenn du dann sagst, auch wenn jetzt manche, was ich, ein bisschen Angst zeigen oder beziehungsweise besorgt sind, das langt ja schon, dieser Ausdruck, auch wenn jetzt manche besorgt sind, macht euch keinen Kopf oder sowas, wir kriegen das hin, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit und das und das, ja. Du könntest aber auch sagen, jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen anstrengen, ne? Hier, Ansatz muss jetzt geprobt werden. Das wäre vielleicht die falsche Kommunikation in dem Fall.
Ja.
So, weil dann kommst du nicht an. Weil wenn jemand Angst zeigt, dann denkt er subjektiv, da ist eine Bedrohung, die will ich vermeiden, also zieht er sich eher zurück. Wenn du mit einer Angstmache reagierst in dem, was du sagst, treibst du eigentlich dem immer weiter in den Rückzug. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen erst recht gar nicht üben, ist recht groß.
Ja, also wir sind ja jetzt gerade wieder beim Amateurorchester.
Nee, das ist egal, in welchem Orchester.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, hast du sowas auch im Profiorchester erlebt? Also ich weiß es auch, ich glaube, da ändert sich gerade einiges, aber es gab ja auch jahrzehntelang und da hatten wir ja auch die Bahnbäumdiskussion und so. Also diese alten, ich bin vorne und ich hau drauf, aber, egal wie.
Naja, aber ich meine, du kennst ja das auch, oder? Also ist das super gewesen? Also das sind sicherlich einige, die das super toll fanden, sagen sie zumindest, aber die Frage ist doch, wie wäre es denn gewesen, also ne?
Ja,
wie wär's
klar.
Die Frage ist immer, wie wäre es denn gewesen, die Arbeit oder das Ergebnis, wenn man das eben anders machen würde? Ja, also über Angst haben wir schon einige, das kennen wir ja, ne? Über Angst, Kinder zu erziehen oder überhaupt zu erziehen, das funktioniert, weil es eben über Angst geht. Aber die Frage ist doch, wie wäre es denn, wenn wir es über die Freude hinkriegen? Ja. So, das ist ja die Frage, die ich mir stelle. So, und natürlich ist es immer die eigene Bereitschaft, aber es ist sehr erholsam, wenn man Emotionen sieht und A, muss man nicht drauf eingehen, wenn man nicht will. B, weiß ich, es hat nicht immer was mit mir zu tun.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ja, weil ich tendiere da ganz schnell dazu, das dann auf mich zu beziehen.
Es gibt eine Studie, da hat man, also es war aber jetzt nicht jetzt in der Musik, da hat man, ist man hingegangen und hat verschiedene Chefs mit ihren Mitarbeitern untersucht in diesem Bereich. Und also man ist hingegangen und hat einfach geschaut, welche Emotionsarten zeigt der Chef am meisten. Und da konnte man ganz klar feststellen, wenn oft Verachtung gezeigt wurde, ist das Team viel öfters krank, ist das Team ganz schlecht in der Kommunikation, ja, und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, Verachtung killt jegliche Empathie. Aber wäre halt schon ganz schön, wenn man es erkennt.
Ja.
Ne? Weil auch Verachtung zeigt einem was.
Ja. Hast du alle deine Mimikausprägungen im Griff? Also ich dachte ja immer, diese
Mikroexpressionen.
Expression, nee, die haben wir nicht im Griff.
Die haben wir nicht im Griff, weil die einfach unbewusst abfeuern.
Ja. Aber merkst du es, wenn das passiert?
Leider ja.
Okay.
Also ist es dann schon krass, wenn ich dann irgendwo mit irgendjemandem spreche und ich merke dann halt, wie kurz Verachtung durch mein Gesicht huscht. Also das merkt man dann, wenn es dann passiert ist, denke ich, oh, hoffentlich hat es jetzt keiner gesehen. Also ja, das merkt man. Aber es ist auch so, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ne? Also ich sehe sicherlich ganz viel auch nicht.
Ja, ja.
Ne? So, aber man kann es eben trainieren und man kann halt auch schnell werden da drin. Auch von der Seite und jetzt auch mit Maske und so. Das ist das Schöne, ist die gute Nachricht. Das kann jeder einfach wieder sich antrainieren. Das, was eh schon da ist. Und es macht halt wirklich, es macht auch was mit einem. Also jetzt gerade, also wenn ich weiß, es hat nicht unbedingt was mit mir zu tun oder es macht auch was mit deiner inneren Haltung. So, also weißt du, wenn du den ganzen Kram weißt, dann wirkst du auch anders, gehst du auch anders irgendwo rein und das ist ein ganz, ganz tolles Tool. Also ich würde sagen, dass das so, gerade was die Kommunikation anbetrifft, also ich lieb dieses Training, ja. Also das, und das kriege ich auch zurückgekoppelt von Musiklehrern auch, die das ganz oft nutzen. Ist auch ein Teil meiner Metalltrainerausbildung, ist diese Mimikresonanz, das ist quasi Pflicht, verpflichtend sozusagen. Die sagen, das ist Wahnsinn, ja, was man da im Unterricht dann plötzlich erkennt. Auch wenn jemand am Spielen ist. Also ich kriege zum Beispiel Videos eingesendet, wo jemand sagt, okay, schau dir doch mal an, ich spiele jetzt mal das Stück und schau einfach mal, ob du irgendwas erkennst. Und dann sage ich ja, okay, da und da und da hast du irgendwie ganz kurz, kam kurz Angst hoch. Also Angst, also Oberbegriff, ne? Angstfamilie,
hätte ich
das, ne?
Hätte ich mal ein Dirigiervideo von mir heute mitgebracht.
Jetzt mir noch schicken.
Oder wir gucken nachher. Ich glaube, vielleicht habe ich aber auf dem Computer noch eins.
Ja, und dann kann ich genau, dann sage ich, okay, du, an der und der Stelle, ist das und das passiert in deinem Gesicht. Und dann sagt er, ja, stimmt, das und das habe ich da gedacht oder da und da hapert es noch und so. Das ist ganz spannend, dass man darüber auch viel erkennen kann. Also immer wichtig, man muss immer schauen, wie ist die Baseline, also wie bist du im Normalzustand. Ne? Also es gibt natürlich Menschen, die ganz oft einfach in der Base immer die Augen zukneifen oder sowas. Das hat nichts zu sagen. Ne? Also,
ja, ja.
So, ne? Also wenn jemand auch vom Mund her, ich sage jetzt mal, immer die Lippe hochziehen würde oder sowas, einfach beim Sprechen, weil es so ist, oder den Mundwinkel nach unten ziehen, weil es einfach anatomisch so ist.
Quasi wie bei Angela Merkel.
So, mit ihren Marionettenfalten oder sowas, ja, das sieht immer so ein bisschen trübselig aus. Das ist halt die so. Base, genau. Ja. So, wichtig sind die Abweichungen davon. Das muss man halt lernen.
Ja.
Und das ist ganz spannend, dass man so eine gewisse Ruhe reinkriegt in sich und eine gewisse, also ich sage jetzt schon fast Wertlosigkeit, ne? Also Wertlosigkeit, das ist das falsche Wort. Wertlosigkeit ist Quatsch, sondern
also, dass du es nicht...
Nein, ich werte es nicht mehr.
Genau, ja.
Ne? Ich werte mein Gegenüber dann nicht mehr. Wertfrei.
Wertfrei, so, stimmt, wertfrei.
Das war's.
Wertfrei, ja. Aber kannst du es noch abstellen? Oder bist du automatisch, wenn du jetzt...
Naja, also du, pass auf, es ist ja ein natürliches Ding, was wir haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass das eine außergewöhnliche Fähigkeit ist.
Ja, aber du bist ja trainiert drauf. Also du suchst es ja quasi.
Nee, suche ich nicht. Also ich bin trainiert, man sieht es ja, also man trainiert ja auch diesen peripheren Blick. Das heißt also, ich, am Anfang sucht man natürlich noch oder guckt sich jedes Interview oder irgendwas an. Aber ja, ich suche das nicht ab. Ich kann es auch nicht abstellen oder sowas, aber es ist, das Schöne ist, dass es eben wertfrei ist. Also selbst wenn du jetzt, also im Training selbst, wenn ich mit jemandem 1:1 arbeite, ist es natürlich super wichtig, weil mir das Hinweise gibt, was da jetzt für ein Gefühl vorherrscht. Ja, das heißt, wenn auch gerade eine Emotionsregulation stattfindet im Prozess, also in der Arbeit, es ist ja eine Technik, die ich anwende, dann ist es ja so, dass diese Emotionen sich sozusagen abreagieren. Und da läuft es natürlich durch, wie so ein Film. Das ist wie so ein, das kann man alles sehen, wie das runterrattert, ja, wie sich die Emotionen durchspielen. Und da brauche ich das natürlich. Ja, und wenn ich dann sage, wie geht's dir jetzt? Und du sagst, es geht mir super, ne? Und dann kommt irgendwie eine Angst oder irgendwas in Trauer, dann gehe ich da drauf ein, weil das auch ganz wichtig ist, dass ich drauf eingehe, weil das darf ich nicht verpassen. Ne? Aber das ist natürlich noch ein anderer Kontext als jetzt im, aber auch im Musikunterricht. Ja? Wenn du jemanden siehst, der ständig irgendwie Trauer zeigt oder Angst zeigt, dann ist es auch wichtig, dass man drauf eingeht. Und was auch wichtig ist, und das lernt man da, was sind die Trigger, was sind die Auslöser? Ja, also wenn jemand zum Beispiel Ärger zeigt im Unterricht zum Beispiel, dann kannst du sagen, da kann man irgendwie erstmal sagen, irgendein Ziel ist nicht erreicht. So, das heißt also, dann kannst du denjenigen darauf ansprechen, ey, was hast du dir vorgenommen oder was hast du dir vorgestellt, also wo ist dein Ziel? Ne? Wenn jemand Trauer zeigt, dann weißt du irgendwie Verlust von irgendwas Wertvollem zum Beispiel, was auch immer das ist. Wie gesagt, es hat immer was mit dir zu tun, oder mit dem Unterricht. So, bei Trauer muss ich irgendwie hingehen und zuhören und verbal sozusagen umarmen. Ja? Wenn ich jetzt aber anfange, wenn jemand Ärger zeigt, verbal zu umarmen, dann bin ich auf der komplett falschen Kommunikationsebene. Weil der will nicht verbal umarmt werden, der will sein Ziel erreichen.
Kann aber vielleicht trotzdem funktionieren.
Das kann funktionieren, aber es ist nicht, wenn derjenige. Es ist nicht zielführend. Ja. Das wirst du feststellen. Das ist wirklich krass, wenn du jemanden dann sagst: Hey, pass auf, was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn hin? Ja, und, ne, also jetzt.
Ja, ich weiß,
so gesprochen, ne? Dann ist das was anderes, wenn ich sage: Oh, es tut mir leid, komm, ist doch nicht so schlimm oder sowas. Und jemand, der gerade ärgerlich ist, der findet es gar nicht so lustig, wenn jemand sagt: Ist doch nicht so schlimm. Ja. Doch, weil er gerade sein Ziel nicht erreicht, ja.
Aber das ist ja dann super für pubertierende Kinder. Also für mich.
Das zu verstehen.
Zu verstehen.
Ja. Absolut, absolut. Und jede Emotion ist ein Hinweisschild auf jede empfundene Emotion ist ein Hinweisschild auf auf ein Bedürfnis, das nicht befriedigt ist.
Spannend.
Super spannend. Genau, und weil du Lie to Me angesprochen hast, da war tatsächlich in der Staffel 1, glaube ich, der Ekman, das ist auch ein Mimikresonanzforscher.
Ja, genau, ich habe auch ein Buch von ihm.
Ja, genau, und der Dirk Eilert, wo ich das gelernt habe, hat bei ihm gelernt.
Ah,
genau, okay. So ist da so ein bisschen die Kette. Und ja, du hast gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ja, und, genau. Im Prinzip her, durch meine Ausbildung, durch meine ewige Weiterbildung gefühlt, ist der Unterschied zum Instrumentenbau, dass in diesem Bereich, es hört einfach nie auf, weil es immer wieder Neuerungen gibt. Und das ist das Spannende daran. Genau, und der Dirk Eilert, da habe ich damals meine Wingwave-Ausbildung gemacht. Was ich jetzt nicht mehr mache, bin ich M-Trace-Lehrtrainer von ihm und also Emotionsregulation. Und der macht halt eben diese Mimikresonanz und lehrt das. Also ich bin da Trainer von. Und ja, und da geht es immer. Jetzt habe ich zum Beispiel im Januar eine nächste Musiklehrergruppe, die halt quasi spezifisch ja nur mit Masken trainiert werden halt, ja.
Ich habe noch eine Sache. Es gibt ja einen Workshop von dir, der heißt Entspannter Dirigent, entspanntes Orchester. Sind Dirigenten nicht entspannt? War das Erste. Das suggeriert mir so ein bisschen, dass Dirigenten anscheinend angespannter sind, als sie denken.
Mhm. Also ehrlich gesagt ist dieser Titel gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Also schon, ich habe den schon so, aber ich habe den, dieser Titel ist deswegen da, weil Dirigenten mir das so gesagt haben. Also ich habe dir eben gesagt, dass ich da ganz viel interviewt habe und so.
Ja.
Und da war der Tenor, dass die schon oftmals angespannt sind und auch nicht abspannen können. Also auch verschiedene Sachen. Also sei es drum, du bereitest irgendwas vor und dann wird es nicht geübt. Oder du bereitest was vor und dann ist jemand doch nicht in der Probe. Oder du kannst nicht das machen, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Oder Sachen wie am Konzert. Du weißt, in der Probe hat es geklappt bei der Oboe, aber beim Konzert, weil die eben total totale Auftrittsangst hat oder sowas, ist das immer so ein 50-50-Joker oder sowas. Und das macht was mit einem. Weil letztendlich stehst du da vorne. Ja, und oftmals wird man ja halt auch...
Ja, wobei ich... das kann ich verstehen, aber ich versuche da mittlerweile auch, gelingt mir nicht immer, aber eine andere Haltung auch einzunehmen, weil ich habe ja auch nicht alles im Griff. Also wie so eine Oboe zum Beispiel, wenn mir klar ist, 50-50, dann ist, finde ich, die einzige Chance, die ich habe, ihr Vertrauen zu vermitteln. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Würde ich jetzt mal aus meiner Sicht so sagen.
Genau, Vertrauen bzw. Sicherheit irgendwie reinzugeben, genau. Transparenz reinzubringen. Aber der Ursprung war ja eigentlich, dass ich gesagt habe, es müsste irgendwas, das ist eine eigene Geschichte und die ist sehr lange, müssen wir irgendwann anders einmal erklären. Aber dass ich sage, okay, ich möchte den Dirigenten irgendwas auch anbieten, dass die vielleicht irgendwelche kleinen Übungen kriegen, dass die ihr Orchester so ein bisschen mental einordnen, also mentales Warming-up. Und da, auf diesem Ding, habe ich dann halt auch viel interviewt und da kam das so ein bisschen raus, dass sie sagen, naja, eigentlich ist mir das, ich sage das ein bisschen überspitzt, das Orchester ist das eine, aber eigentlich hätte ich gern was, wo ich ein bisschen runterkomme.
Ja.
So, also das war so dieser Tenor, dass man einfach sagt, hey, nach der Probe kann ich manchmal 2-3 Stunden nicht einschlafen oder sowas, weil ich immer noch so aufgewühlt bin. Eigentlich hätte ich gerne, was, wo ich ein bisschen relaxter bin, ein bisschen gelassener bin, auch am Konzert oder sowas, ne? Dass nicht so viel Druck auf mir ist und sowas. Und deswegen kam dieser Satz, also dieses Gegending, entspannter Dirigent, entspanntes Orchester, entspanntes
Orchester. Sind das dann Dirigent von einem Amateurorchester? Der kommt
beides.
Auch, oder auch Profidirigent?
Genau, das waren beides. Mhm. Weil, ja, aber es waren fast quasi nur, also Berufsorchester und Oberstufen, also ab Oberstufe, ja. Genau. Also jetzt nicht, ne? Da haben wir ganz andere Baustellen.
Okay. Ja.
Aber da wird es für den Dirigenten auch gut tun. Ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Es geht ja auch nicht immer darum, dass man irgendwelche Übungen oder irgendwelche Sachen fürs Orchester macht, sondern oftmals langt ja, wenn man sich selbst irgendwie ein bisschen auf die Kette kriegt und dann überträgt sich das ja natürlich auch.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, wir spielen ja auch. Und ich glaube auch, dass wenn ich unterbewusst irgendwas ausstrahle, was ich gar nicht selber wahrnehme, dass dann das Orchester, keine Ahnung, vielleicht auch so, irgendwie ist heute... Komisch. Und ich frage mich vorhin immer, was ist los? Und es ist so ein Kreislauf irgendwie.
Ich hatte zuletzt jemanden, der hat tatsächlich in seiner Bass immer quasi diese Oberlippe so hochgezogen. Quatsch, was ich erzähle. Nicht Oberlippe, sondern die eine Augenbraue hochgezogen. Das kannst du auch toll.
Genau. Aber nur mit der Seite.
Ja, also vom Prinzip her Augenbraue einseitig hochziehen oder sowas fällt in diese Familieverachtung oder sowas.
Ja.
Wenn es aber, genau, der hat immer beim Erzählen das so gemacht. So, jetzt weiß es aber keiner.
Ja, aber die sehen den doch.
Die sehen das, ja, dass das so ist. Aber vom Gefühl her, wenn du das nicht weißt, dass es vielleicht zu der Familie Verachtung gehört, ist aber das, was du wahrnimmst innerlich, geht in diese Richtung. So Verachtung. Ne?
Ja.
So, dass man das fühlt. Und plötzlich gibt es dann irgendwelche Ungereimtheiten oder irgendwelche, also da gab es halt schlicht und ergreifend Kommunikationsprobleme. Und,
okay, aber das passiert ja nur, wenn der neu ist, oder? Wenn der doch mal länger da ist, dann weiß
genau. Ich den also nur. Genau, also wenn der zum Beispiel das tut und lächelt dabei oder sowas, dann hat es nichts mehr miteinander zu tun. Aber wenn der selbst sehr angespannt ist und lächelt eben nicht dabei und macht dann genau diese Bewegung, dann wird es kritisch.
Okay.
Na, und das, sich selbst bewusst zu werden, selbst zu wissen, wie so dein, das sind ja alles Muskeln, dann kann man alles trainieren.
Ja.
Und es ist nicht so gut, wenn man, auch wenn es schade ist eigentlich, aber mit den Falten und sowas, aber Botox hilft auch nicht, ne?
Ja, gut, dann ist rum, ja.
Genau. So, also dementsprechend ist es wirklich eine coole Schlüsselfertigkeit, würde ich mal sagen, für einen Dirigenten, wenn er weiß, was da abgeht.
Ich bin immer mehr angefixter bei dem Thema.
Nein, der kannst du einfach gerne mal kommen, ich lade dich ein.
Sehr gerne. Ja,
4 Tage Podcast machen.
Sehr gerne, das kehren wir gleich. Genau, also ich hatte noch so die Frage mir mal notiert, ob für solche Dinge auch einfach zu wenig Zeit eingeräumt werden. Aber wenn du natürlich sagst, dass das eher so was Selbstreflexives, dann ist es ja.
Also ehrlich gesagt, gewinnst du Zeit, würde ich mal sagen, weil die Kommunikation besser wird. Also du gewinnst Zeit, du erkennst Dinge, also wenn wir jetzt beim Orchester bleiben oder auch im Unterricht, ne, du erkennst Dinge viel, viel schneller. Und wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer notwendig, darauf einzugehen direkt vor Ort, sondern du erkennst es und du kannst es besser einschätzen. Und du weißt, dass gewisse Dinge nichts mit dir zu tun haben. Du bist viel wertfreier und dementsprechend gewinnst du ja Zeit. Ja, also das ist ja genau das, wo es halt auch nutzt, ne?
Ja. Wir haben echt lange jetzt geredet.
Ja, aber echt.
Aber ich finde es voll cool. Aber ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde.
Oha, okay. Oha. Ich habe das schon einmal gehört. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viel von dir gehört. Aber die Alexandra habe ich mir angehört.
Ja, das war ja meine erste.
Ah ja.
Ja.
Genau.
Da waren wir, glaube ich, beide mega nervös. Sie hat sowas noch nie gemacht, ich noch nie. Und,
Super, jetzt bist du nicht nervös und ich, aber ich war jetzt nicht nervös, aber es war ein bisschen ein komisches Gefühl, weil, ja, weil man es einfach noch nicht gemacht hat.
Ja, aber es ist ja gar nicht so schlimm eigentlich, oder?
Nee, du kannst ja schneiden.
Richtig, ich kann schneiden.
Alle M's werden alle rausgeschnitten.
Ja. Schnellfragerunde,
warte. Also schnell, bitte.
Also, du spielst ja Querflöte, Klavier und Posaune.
Ja, wobei.
Schreibst du?
Ja. Ja, ist so. Okay. Aber ich will nur sagen, Posaune erst seit 3 Jahren.
Okay. Welches Instrument charakterisiert dich am besten?
Ich glaube, die Posaune.
Obwohl du das so kurz spielst, warum?
Ach, ich finde es einfach großartig, dass man auf der Posaune hoch spielen kann, tief spielen kann und so diese ganzen, also es sind mehr Gefühl für mich, mehr Facetten möglich, irgendwann mal, also jetzt noch nicht, aber irgendwie habe ich so mehr, ich weiß nicht, irgendwie passt das. Obwohl Flöte auch immer cool war, aber ich würde jetzt sagen, jetzt Posaune. Früher also, vielleicht Flöte, aber jetzt Posaune.
Als Blechbläser muss ich natürlich sagen, verstehe ich.
Ich habe es ja eh auch gebaut, deswegen muss ich das ja eigentlich sagen.
Hast du die selber gebaut?
Mhm.
Cool. Das
ist schon lange her. War ich noch jung.
Du bist immer noch jung.
Nee, genau, aber da war ich noch jünger. Hm.
Zweite Frage, welchen Dirigent sollte man mal studieren hinsichtlich seiner Körpersprache? Gibt es da jemanden, wo du sagst, das ist so ein Paradebeispiel für, oder negativ Paradebeispiel für?
Boah, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Können wir die überspringen, die Frage? Kann ich das nachliefern? Das kann ich dir nicht sagen.
Okay.
Kann ich dir echt nicht sagen.
Ja.
Ein Paradebeispiel von seiner Mimik und so.
Ja.
Also der Gustavo Dudamel ist, glaube ich, für mich... Der ist toll.
Okay.
Also der fällt mir jetzt spontan ein.
Wie findest du den aktuellen von den Berlinern, den Petrenko?
Ja.
Okay.
Müsste ich mir jetzt nochmal sagen. Okay. Aber den zum Beispiel, den Gustavo Dudamel, finde ich, habe ich das richtig? Ja.
Ich glaube, das hat er richtig betont.
Also, genau. Ja. Den finde ich großartig in seiner Mimik, in seinem Brennen und in seiner Wahrnehmung, also in dem, wie er scheinbar wahrnimmt, ja. So diesen Kontakt, also diesen Kontakt, den er knüpft. Ja. Das macht beim Zuschauen einfach so, wo ich denke, ja, da würde ich gerne auch meine Essen reinsetzen.
Ich finde auch immer noch, dass, also Schlagtechnik gehört dazu, also ich will das gar nicht kleinreden, aber ich glaube nach wie vor, wenn da vorne jemand ist, der unfassbaren Kontakt zu seinem Orchester hat und dich da mit reinzieht, wäre es mir, glaube ich, völlig egal, wo der da rumfuchtelt. Also natürlich, bei schweren Stellen, und wenn es rhythmisch, dann muss da irgendwie schon eine Klarheit da sein. Aber ich habe da auch manchmal Kollegen, die sagen, ja, also hast du da gesehen, diese 3, die müssen, wo ich mir denke, ey,
das ist der Kontakt, keine Rolle. Ich, ne? Und die Beziehung, letztendlich auch da, die Beziehung, Rolle spielt.
Ich habe spannenderweise, bin noch nicht durch, aber ich hab ein Buch über Carlos Kleiber gelesen. Und die haben, in dem Buch gibt es eine Studie mit den Orchestern, die er gemacht hat, und da sagen tatsächlich 2/3, dass die Mimik wichtiger war von ihm als was er. Und das macht er ja auch gut, muss man ja dazu sagen.
Genau.
Die Hand.
Ja, das ist das, was wir halt sofort wahrnehmen. Ne?
Ja, ja. Umso spannender, dass muss ich tatsächlich mich noch mehr damit auseinandersetzen. Ich merke das schon. welches Buch sollte man mal gelesen haben?
Bitte, was fragst du mich denn jetzt vom Buch her?
Ja, irgendein Buch. Das muss ja gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Wo du sagst, das muss man mal gelesen haben.
Ja. Hast du mal meinen Bücherschrank gesehen?
Nein. Ich kenne nur die 2 Räume jetzt.
das kann ich jetzt nicht. Das ist wirklich eine Frage.
Okay.
Also welches Buch? Willst du, dass ich was Bestimmtes sage?
Dein Lieblingsbuch.
Ich habe kein Lieblingsbuch, tatsächlich.
Das letzte,
nicht.
Was du gelesen hast.
Ich lese 10 parallel.
Ja, das kenne ich.
Also würde ich, dann muss ich tatsächlich sagen, das letzte, was ich gelesen habe, ist hier tatsächlich Körpersprache entschlüsseln und verstehen.
Ah,
vom Dirk Alli, da geht es, also Mimikresonanz, ja.
Okay.
Das ist mein letztes Buch, das ich gelesen habe, weil du jetzt gefragt hast.
Ja. Welchen Film sollte man mal gesehen haben? Vielleicht auch hinsichtlich...
Ja, was denn? Mimik oder sowas.
Mimik oder so, wo du sagst,
na, super. Also, was ich definitiv einen super Film finde, einfach vom Thema her, ist Alles steht Kopf.
Ja.
Den finde ich großartig, diesen Disney-Film.
Ja, ja, das,
der süß, ja. Zeigt tatsächlich viel auf, was ja. So im Gehirn passiert.
Ja.
Der zeigt diese ganzen Emotionsarten, also nicht die ganzen, aber er zeigt viele Emotionsarten.
Vier, glaube ich, sind es, oder?
Vier von Ärger.
Ärger, Freude.
Freude, Angst. Traurigkeit. Und Angst, ne? Vier.
Angst ist die Grüne. Nee,
ist nicht Ekel auch dabei?
Ich glaube nicht.
Nee, also genau. Und das zeigt wunderbar, dass Emotionen alle wichtig sind.
Ja.
Und das ist ganz schön. Und dass alle auch mal aus dem Ruder laufen können und dass man das alles zusammenspielt. Das ist eigentlich mein Top-Film nach wie vor. Alles steht Kopf.
Okay.
Und den finde ich großartig.
Okay, cool. Mhm. Hast du einen Lieblingskomponisten in der symphonischen Blasmusik?
Oh, ey, das ist jetzt gemein. Habe ich ein Liebe? Nee, habe ich nicht. Nee. Also ich habe auch keine Lieblingsmusik in dem Sinn. Ich höre alles und spiele alles, was mir gerade gut gefällt.
Okay.
Ja, also das ist,
okay.
gibt's nichts. Ich spiele total gerne Filmmusik, das muss ich dazu sagen. Und
Okay.
Da gibt's schon so ein paar Sachen, die ich ganz gerne spiele, aber ich bin da wirklich komplett offen. Ich habe auch keine bevorzugten Musikrichtungen oder irgendwas, sondern ich spiele alles, was mich berührt, höre ich. Und alles, was mich berührt, spiele ich.
Cool. Also so sollte es ja eigentlich auch sein, irgendwie, finde ich. Ich finde es immer schwierig, wenn so Menschen so Schubladen im Kopf haben.
Ja, da gehöre ich nicht dazu.
Das ist schön. Das ist sehr schön. Abschließend, was sind deine persönlichen Wünsche für dich und die Wünsche an die Blasmusikszene?
An die Blasmusikszene, also erstmal an die Blasmusikszene. Dass wir erstmal wieder spielen können, das ist so überhaupt mein Wunsch, das ist aber ganz klar. Ansonsten so grundsätzlich an die Musikszene, was meinen beruflichen, den Kontext oder das Thema anbetrifft, dass eben sich viel, viel mehr geöffnet wird, dass es eben nicht mehr so ein Ego-Ding ist von wegen, oh Gott, da versage ich, sondern dass es halt wirklich Mentaltraining ganz als ganz normal angesehen wird. Das ist auch tatsächlich ein Ziel von mir. Und dass sich die ganze Blasmusik-Szene da einfach öffnet, vor allen Dingen auch im Profibereich. Ne? Und Mentaltraining auf die Musikschulen komplett etabliert ist. Und ja, privat, privat, ja, das wünsche ich mir tatsächlich jetzt im Moment nichts mehr, als dass das ganze Ding hier jetzt bald sich wieder
verflüchtigt.
verflüchtigt oder dass es halt einfach jetzt auch bald mal wieder weitergeht, ne? dass man eben auch diese private, also für mich ist das auch sehr eng verbunden, also mein Job und privat ist und Musik und überhaupt alles, das ist schon sehr verwoben.
Ja,
also das eine ist mit dem anderen verknüpft und ja, dass es weitergeht halt, ne? So.
Okay. Das ist
ein ganz banaler Wunsch im Prinzip, ja.
Auch ein banaler Wunsch. Ist wichtig, finde ich.
Ja, absolut.
Ich sage vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und wir haben echt lang jetzt gesprochen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ja, gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, für dass du da bist. Also, super.
Sehr gerne.
Das war die 18. Folge von On Air und die erste Folge im neuen Jahr 2021. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Man hat, glaube ich, gemerkt, dass mich das Thema doch sehr packt und sehr interessiert. Und ich glaube, es war nicht die letzte Folge darüber. Bestimmt auch nicht die letzte Folge mit Mona. Ich muss gleich eins nochmal klarstellen, wir hatten die Diskussion, es steht natürlich doch Mentaltrainer in der Homepage, da habe ich mich doch geirrt. Wer jetzt Interesse hat oder mit Mona direkt Kontakt aufnehmen möchte, kann auf ihrer Homepage nachgucken. Ich bin musik-akademie.de, ich werde das auch nochmal in den Shownotes verlinken und ja, sich direkt melden und da mal schauen, welche Kurse es gibt. Ansonsten hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter. Folgt mir gerne noch auf Facebook oder auf Instagram. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.